Könnte es sein, dass wir im Abstiegskampf eine Entscheidung erlebt haben, zumindest eine Vorentscheidung? Es sieht so aus. Wir werden heute sprechen über den Sieg von Jena, natürlich auch über Bayern und Wolfsburg. Da kommen wir nicht so ganz um die Champions League auch ein bisschen herum. Und wir tun das mit Frank Rosenseidel und mit Oskar Heiler. Freue mich sehr auf die Sendung. Bevor es losgeht, aber ein sehr wichtiger Hinweis. Unser Konto hat sich geändert vom Rasenfunk. Das heißt, wenn ihr uns unterstützt via Dauerauftrag oder Einzelüberweisung, also es betrifft vor allem die Daueraufträge, bitte unbedingt möglichst schnell auf die neue IBAN umstellen, denn wir haben nur noch wenige Tage, in denen das alte Konto aktiv ist. War nicht unsere Entscheidung. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes, in der Beschreibung hier unter diesem Podcast oder unter diesem Video, je nachdem, wie ihr uns konsumiert. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die jederzeit im Forum stellen. Wir werden auch nochmal eine eigene Sendung dazu machen, aber für euch wichtig zu wissen ist, bitte jetzt die Daueraufträge umstellen, denn ansonsten kommt euer Geld nicht mehr bei uns an und dann haben wir ein Problem, weil wir hatten ja schon mal so eine Kontoumstellung und da sind uns ganz schön viele Leute verschütt gegangen, um das mal so zu sagen. Wäre nicht so toll, wenn es diesmal auch passiert. Aber in diesem Sinne, schaut bitte in die Videobeschreibung und in die Shownotes und jetzt geht's aber los mit der Sendung.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesen Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, über den Spieltag zu sprechen. Es gibt auch richtig viele Themen. Wir haben hier schon im Vorgespräch eine halbe Sendung gemacht. Aber schön, dass wir jetzt auch on air sind. Frank, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist.
Ich freue mich, wie immer hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben sicherlich viele Themen.
Aber wirklich, das ist so. Und dann haben wir ja nicht nur einen Kommentator hier in der Runde, sondern jetzt auch einen Podcast-Bruder. Frank, dich kann man ja natürlich hören bei den Adlerträgerinnen. Meine Güte, ist ja alles verlinkt, deswegen ist es egal, wie ich es sage. Aber Oskar Heiler kann man jetzt auch hören. Oskar, schön, dass du hier bist.
Yes, vielen Dank, Max. Und ich freue mich auch, Frank, dass wir heute mal eine richtig schöne Sendung machen. Genau, drei Ecken, ein Elber. Max, vielen Dank fürs Erwähnen mit der Katrin Lehmann und dem Martin Piller. Machen wir seit einigen Wochen da jeden Dienstag eine Folge, immer zu den Spieltagen in der Frauen-Bundesliga. Es hören immer mehr zu, es macht mega viel Spaß. Und ich freue mich aber genauso heute hier bei deinem tollen Rasenfunk dabei
sein zu dürfen. Das ist schön.
Jeder Frauenfußball-Podcast, erstmal ein guter Podcast.
Aber wirklich. Und absolut. Katrin Lehmann müsste eigentlich ja auch schon dringend mal im Rasenfunk gewesen sein. Ich hatte immer, weil sie so viel zu tun hat, immer so ein bisschen Hemmung, mal zu fragen. Aber vielleicht, ich habe den Eindruck, ich hätte den Zugang zu ihr über zwei mir recht gut bekannte Persönlichkeiten. Ja, müssen wir mal gucken. Also drei Ecken, ein Elfer wird natürlich auch verlinkt in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber lass doch gleich mal in den Spieltag reingehen. Wir beginnen mit dem Blick nach oben an die Tabellenspitze. Wir beginnen mit dem Spiel des FC Bayern. Der FC Bayern, der es geschafft hat, im DFB-Pokal weiterzukommen, nach 0:2 Rückstand gegen die TSG aus Hoffenheim, hat dann Pernille Harder dieses Spiel gedreht, das heißt Pokalfinale, aber kein Champions League-Halbfinale. Denn gegen Lyon gab es nach einer sehr guten ersten Hälfte, in der man auch in Führung gehen konnte, eine ultra eiskalte Dusche, also das war Eisbucket-Challenge in der zweiten Hälfte und dann auch eine deutliche 1:4 Niederlage und damit hat eben der FC Bayern dieses Saisonziel, nämlich das Halbfinale zu erreichen, verpasst. Und jetzt ging es dann gegen Leverkusen, auch kein leichter Gegner und das hat man auch der ersten Hälfte angemerkt. Es gab vor allem zwei große Chancen, eine für Christian Kögel, die ist an Enner Mamutovic im Tor gescheitert. Und eine für Pernille Harder, die an Friederike Repol gescheitert ist. In der zweiten Hälfte wird es dann etwas besser für den FC Bayern, aber es bleibt ein schwieriges Spiel. Leverkusen ein guter Gegner. Erst in der 56. Minute fällt dann das 1:0 und wieder ist es Clara Bühl in einer fast vergleichbaren Szene mit Lyon. Es ist so, dass sie im Strafraum den Ball bekommt, an ihrer Gegenspielerin auf der Außenseite vorbeigeht und dann mit dem Schuss ins kleine Netz am langen Pfosten dann trifft. So war es in dem Fall dann auch wieder in der 56. Minute 1:0. Und in der 68. Minute kann dann Lea Schüller zum 2:0 einköpfen. Vorher hat Alara aus dem Zentrum auf Bühl gespielt. Die hat dann sehr, sehr viel Zeit, um diesen Ball noch zu erlaufen und dann auch noch mit rechts zu flanken. Und Lea Schüller ist dann auch ziemlich frei. Und dementsprechend ist es dann kein großes Kunstwerk mal gewesen, dieses Tor zu machen. Und das war es dann im Grunde. Es gab noch so kleinere Chancen. Alara hat noch fast eine Ecke direkt verwandelt. Aber Frankmann hat auch gesehen, Leverkusen hatte dann nichts mehr entgegenzusetzen. Wie haben dir denn beide Teams gefallen und was sagt es über den FC Bayern zum Beispiel aus, dass sie es eben dann geschafft haben, dieses schwierige Spiel immerhin für sich zu entscheiden?
Also, ich muss zugeben, es lag ja nicht unbedingt daran, dass Leverkusen offensiv stark gewesen wäre, dass das so ein schwieriges Spiel gewesen ist, sondern dass sie in der Verteidigung sehr kompakt gewesen sind. Also man hat ihnen von Anfang an angemerkt, dass es ihnen erstmal darum geht, eine Spielkontrolle zu behalten und einen Spielanteil zu behalten. Weil wenn ich mir angucke, dass so der erste richtige Leverkusener Angriff so um die 24. Minute passiert ist, zeigt das genau, was du auch gesagt hast, dass es kein sehr ereignisreiches Spiel war, insbesondere in der ersten Hälfte. Aber ja, sie haben es den Bayern nicht so leicht gemacht. Auf der anderen Seite fand ich das von den Bayern sehr geduldig, offen gesprochen. Also man hat schon so das Gefühl gehabt, dass die mit einer Einstellung reingehen, je mehr Zeit vergeht, desto mehr läuft die Zeit letztlich gegen Leverkusen, weil Bayern natürlich dann die Qualität hat, die sie auch von der Bank dann nochmal bringen kann, um so ein Spiel immer zu entscheiden mit 1-2 Momenten.
Und wenn wir kurz noch bei der Leverkusener Sicht darauf bleiben, also sie standen sehr kompakt, gleichzeitig haben sie auch personell ein bisschen überrascht, also ich weiß nicht, wie dir Christine Kögel als Linksverteidigerin gefallen hat zum Beispiel?
Mir hat sie eigentlich ganz gut gefallen, weil sie sich auch eben offensiv mit eingeschaltet hat. Also sie hat eben die ganze Außenbahn bedient. Das merkt man ja auch daran, dass sie eigentlich die erste Chance im Spiel in der vierten Minute kreiert hat, auch wenn die Flanke sehr harmlos war. Aber der erste richtige Vorstoß kam über sie.
Ja, das stimmt, aber ich fand, der Weg für sie war ziemlich oft weit. Also was quasi gut war bei Leverkusen, sie haben ja mit hohem Pressing die Bayern auch relativ lange gut vom eigenen Tor weggehalten. Und das hat auch wirklich gut funktioniert, weil es war gut ausgeführt. Und hätte man da den Ball dann öfter gewonnen, glaube ich, hätte man auch richtig zu Chancen kommen können. Aber weil dann Bayern sich da dann doch ganz gut durchgespielt hat, beziehungsweise sie haben auch oft drüber gespielt. Also du siehst es immer bei Glodis Palavigostotti, wenn die den Ball bekommt, der erste Blick geht tief das Feld hinunter und erst wenn sie da nicht sieht, was ihr gefällt, dann spielt sie raus auf Julia Gwynn, die immer so Option Nummer zwei ist, die sie anspielen kann. Und aber immer wieder gab es auch dann diese langen Bälle und die waren dann gar nicht immer bei Bayern, aber damit war das Pressing aufgelöst. Es gab dann oft so Anschlussaktionen, dass es dann einen Einwurf gibt und dann musste Leverkusen wieder in den tiefen Block fallen und den hat man auch gut gestellt, aber ab dann war halt klar, okay, jetzt ist der Weg zum Tor sehr, sehr weit und dann gibt's so, also in der zweiten Hälfte vielleicht noch so 2-3 Halbchancen, in denen es schon gefährlich hätte werden können. Also ich erinnere mich an einen Konter, wo Boboi, wenn der Pass passt, in dem Sinne, dann haben wir ein 1-gegen-1 mit Mamutovic, aber der Pass kommt eben nicht an und so war es mit Kramer auch, dass ihre Pässe dann zu ungenau waren. Und da war mir dann Christian Kögel auch manchmal zu weit weg vom Geschehen, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn sie jetzt ein bisschen weiter vorne mit dabei gewesen wäre, hätte es geholfen.
Aber das ist letzten Endes ja immer das Problem. Wenn du jemanden hast, der die komplette Außenbahn bedienen soll, dann hast du schlicht und einfach einen Abnutzungskampf. Weil irgendwann eben mit der Zeit sich das Konditionelle dann auch so nicht mehr durchziehen lässt. Und dann hast du genau das Problem, dass die Wege immer länger werden und die halt auch immer seltener gegangen werden letzten Endes. Aber ich finde, es hat sich ja gerade in der zweiten Halbzeit genau das gezeigt, dass die Bayern das sehr geduldig abgewartet haben, haben die Leverkusenerinnen dann, wenn sie schon nicht durchkamen, wenigstens viel laufen lassen. Und du hast schon gemerkt, dass die Abstände größer wurden mit Mitte der zweiten Halbzeit. Und das war ja dann auch genau die Phase 56. bis 70., wo Bühl dann eben mit einmal dem Tor und einmal mit der Vorlage genau diese entscheidenden Impulse gesetzt hat. Und die war einfach überragend, das ganze Spiel.
Und das ist natürlich dann auch die Qualität des FC Bayern, wäre es jetzt ungerecht, auf Leverkusen rumzuhacken, auch wenn man sagen muss, trotz aller Bemühungen, also hinten raus haben sie dann versucht umzustellen, mehr auf Offensive zu setzen, auch nochmal hoch anzupressen, kein einziger Schuss nach der 76. Minute für Leverkusen. Also das war dann relativ schnell entschieden. Und auf der anderen Seite hat man eben den FC Bayern, der das dann gewinnt, auch verdient gewinnt und fast schon logischerweise, aber halt auch viel über die individuelle Qualität gewinnt. Aber jetzt kommen wir ja quasi aus einer Woche, die für den deutschen Vereinsfußball auf europäischer Ebene, man kann von einem kleinen Debakel, glaube ich, schon sprechen, denn das war einfach sehr, sehr deutlich. Also wir werden gleich auch noch über Wolfsburg sprechen, aber zusammengenommen haben die deutschen Teams 2-10 verloren in der letzten Woche. Was würdest du denn sagen, und Oskar, wird mich dann auch deine Meinung dazu interessieren, hat das eine Aussagekraft, dass wir sehen, für die Liga reicht es dann doch relativ locker in schwierigen Umständen, aber europäisch, wenn auch gegen einen natürlich sehr, sehr guten Gegner, aber nicht?
Also bin ich ehrlich gesagt bei dir, weil schon gut zu erkennen ist, dass die Liga ist halt auch extrem gespalten, ehrlich gesagt, was die Leistung anbetrifft. Du hast so ein paar Teams, die spielen oben mit. Dieses Jahr ist es Leverkusen, letztes Jahr war es beispielsweise Essen über einen großen Teil der Saison. Du hast immer mal wieder Teams, die von der Leistung her mit der Einfachbelastung ganz gut klarkommen und die dann auch mal die Teams, die vermeintlich immer oben stehen, dann auch mal ärgern können. Aber letzten Endes hast du eben so ein Dreigestirn, Viergestirn momentan vorne, die das Ganze unter sich aufteilen. Und das, wenn ich auch Chelsea sehe beispielsweise, was die für eine Entwicklung genommen haben in den letzten 2 bis 3 Jahren, wie die sich da wirklich klar manifestiert haben im internationalen Geschäft und endlich mal einen darstellen, der mit Barcelona beispielsweise auch eine Konkurrenz irgendwie manifestiert, dann spielen wir da offensichtlich keine Rolle. Und das mache ich offen gesprochen auch ein bisschen an der Professionalisierung unserer Liga fest. Weil sowohl in Spanien als auch in England hast du ganz andere Voraussetzungen und letzten Endes wird es dazu führen, dass die die Sachen unter sich alleine ausmachen. Ist zumindest meine Meinung.
Ja, ich würde vielleicht auch ergänzend sagen, Chelsea hat natürlich jetzt auch unfassbare Summen. Ich glaube, die haben 3-mal in Folge irgendwie den Rekord gebrochen, was Transfers angeht. Also die haben da eine ganz andere Marke gesetzt. Max, wir waren ja auch am Campus, die Bayern gegen Lyon. Das würde ich jetzt nicht zwingend als Klassenunterschied bezeichnen, was wir da erlebt haben, aber das sind einfach die beiden besten Teams oder aktuell, also Olympique Lyon und der FC Barcelona, und da sind die deutschen Teams einfach noch zu weit weg. Das ist leider ziemlich offensichtlich geworden, Hin- und Rückspiel, gerade beim VfL Wolfsburg. Ich hatte schon gedacht, dass es vielleicht ein bisschen knapper wird. Ich glaube, Svendi Sjonstottir hat ja auch nach dem ausgesagt, also sie hatten sich mehr ausgerechnet, sie hatten eigentlich schon gedacht, dass sie vielleicht eine Chance haben hier und da auf Augenhöhe, aber die waren, glaube ich, selber auch überrascht, wie weit sie vom FC Barcelona weg waren.
Also über Wolfsburg, lass uns da gleich beim Wolfsburg-Spiel nochmal auf jeden Fall drüber diskutieren, um bei Bayern zu bleiben. Also das stimmt natürlich, dass Bayern nah dran war, also im Hinspiel hat man es eng gehalten und im Rückspiel hat man eine fantastische erste Hälfte gespielt, es war vielleicht sogar mit die beste erste Hälfte, die man seit ganz, ganz langem gesehen hat, vielleicht noch einmal diese Hälfte gegen Arsenal, wo sie sehr gut waren, oder die erste Hälfte gegen Barca, vor 2 Jahren müsste das jetzt schon gewesen sein, also das war ein sehr, sehr guter Auftritt, aber dann die Gegentore, wie sie fallen, wenn du so willst, sind 4 von 6 Gegentreffern individuelle Fehler, wo du jetzt beidseitig argumentieren kannst. Einerseits könntest du sagen, ja gut, was soll man gegen individuelle Fehler machen? Wie stellt man die ab? Ist ja jetzt nicht so, dass Alex Strauß einfach hingehen könnte und sagen könnte, mach die bitte nicht mehr, und die Spielerinnen sagen, aye, aye, Captain, und dann ist es gelöst. Und das andere Problem ist aber, dass man ja auf dieser europäischen Bühne dann ja vielleicht doch auch Schwächen von manchen Spielerinnen sieht, die man eigentlich gar nicht kritisieren will und möchte, weil sie ja auch national alles so wegdominieren. Also wir sprechen hier über den FC Bayern, der hat quasi ein Topspiel gegen Leverkusen und ist im Grunde nie so wirklich in Gefahr, ein Tor zu kassieren. Es gab eine große Chance von Kögel, und das, obwohl Leverkusen ein gutes Spiel gemacht hat. Das heißt, wir sehen, die sind unheimlich souverän, und es wäre total vermessen, die zu hart zu kritisieren. Und dann sehen wir sie aber auf europäischer Bühne und sie werden gewogen und regelmäßig für zu leicht befunden, aber nicht aus strukturellen Nachteilen. Also ja, man könnte auch über sowas wie physisch sprechen, aber der große Unterschied zwischen Lyon war eben, die einen haben Fehler gemacht und die anderen nicht. Und das ist schwierig in der Bewertung.
Aber passiert halt in der Liga auch, wenn du dir die beiden Spiele Wolfsburg-Bayern mal anguckst, um mal so die zwei Klassenprimas anzugucken. Die waren in ihrer Gesamtheit genau umgekehrt, ja, dominant. Aber du hast keinen, der sonst in der Liga in der Lage ist, diese Fehler, die du ansprichst, eben auch so klar aufzudecken und dann auch noch auszunutzen. Dass immer individuelle Fehler passieren im Spiel, ist alles gut und schön. Du siehst auch bei den anderen Spielen, über die wir noch reden, dass da mal ein individueller Fehler passiert und daraus kann mal eine Umschaltsituation passieren. Aber entweder fehlt da nicht die Klasse, um die in jedem Fall so durchzuziehen. Aber wenn du dann natürlich Olympique Lyon hast, die sowas gnadenlos bestrafen, weil sie selber die Qualität auf der Augenhöhe haben, dann kommst du da halt nicht weiter.
Aber die Frage ist, was dann dagegen getan werden kann. Denn du kannst noch mehr Geld draufschmeißen und noch andere Spielerinnen holen, die vielleicht noch das eine km/h schneller sind, dass du dann ein bisschen weniger Probleme hast mit der Geschwindigkeit von Lyon. Wie gesagt, Physis war ein Thema, das würde ich an Bayerns Stelle definitiv mitnehmen. Sie negieren das zwar so im Gespräch mit uns MedienvertreterInnen, aber ich denke, dass sie das intern schon auch sehen, dass du auch gewisse Aufstellungsentscheidungen deshalb treffen musstest. Das hat Alex Strauß nach dem Hinspiel auch gesagt. Also eine Tuva Hansen hat auch deshalb gespielt, weil sie eben eher mit der Geschwindigkeit von Diani mitgehen kann. Und dass sie dann halt im Rückspiel in die Innenverteidigung rutschen muss, das ist natürlich unglücklich und das darf man auch nicht negieren. Also das ist natürlich ein guter Grund, da dann auch in einer Hälfte Tore zu kassieren. Aber es ist trotzdem eigentlich kaum lösbar und ich habe so den Eindruck, dass wir einen Bedeutungsverlust des deutschen Fußballs erleben bei den Frauen, was das Nationalteam angeht, was Schiedsrichterinnen angeht, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber für die EM in der Schweiz, jetzt heute gerade rausgekommen, keine einzige deutsche Feldschiedsrichterin mit dabei. Mhm. Katrin Rafalski darf VAR machen, aber ansonsten nix, nada, niente. Und eben, wir erleben es auch im Vereinsfußball, wo andere vorbeiziehen. Und irgendwie läuft man doch sehenden Auges in so eine Situation rein, wo wir uns jetzt dran gewöhnen, ne? Das werden halt immer Barca, Lyon, Chelsea, vielleicht noch City, die werden das so unter sich ausmachen und deutsche Teams werden einfach irgendwann keine Rolle mehr spielen. Kann ja eigentlich nicht der Anspruch sein.
Ich weiß nicht. Ich hab gerade irgendwie Alex Strauß im Ohr sozusagen, der mal vor ein paar Wochen noch meinte, ja, also wir haben hier ja natürlich einen Vorteil, weil wir eine sehr starke Bundesliga haben, wenn es auch gegen Lyon geht. Also da hat er eigentlich das Niveau der Bundesliga schon nochmal gelobt und soweit waren sie ja nicht weg. Im Hinspiel auch ein individueller Fehler hinten drin und schon wird es eiskalt bestraft. Ich würde es nicht sagen, dass es daran liegt, dass zu wenig Konkurrenz da ist, die es auch mal ausnutzt. Wir haben jetzt Eintracht Frankfurt so ein bisschen vielleicht nicht vergessen, aber die sind da schon zu erwähnen. Die haben ja gegen den VfL Wolfsburg zum Beispiel dann auch einen klaren Sieg eingefahren. Und im Hinspiel, weil wir gerade bei Bayern gegen Leverkusen sind, war es ja auch ultra eng. 90. Minute, Alara Schädler noch mit dem Treffer. Das war ja ein super Spiel. Da hat man schon gesehen, Leverkusen in Topform. Und in der Hinrunde waren sie ja wirklich überragend. Jetzt haben sie sich auch wieder gut gefangen von den Ergebnissen her. Aber ich denke schon, man muss einfach vielleicht auch akzeptieren, dass diese Krone international in Europa, die ist halt momentan bei Lyon, bei Barca und natürlich von der Qualität der Liga her muss man schon sagen, dass die englische Liga da enorm viel Qualität hat. Also da kann natürlich ein City, ein Chelsea, ein Arsenal, wenn die sich immer reiben, die stacheln sich ja an zu Topleistungen. Das ist schon ein Vorteil in England, würde ich sagen.
Stimmt, das ist natürlich auch der Grund, warum Chelsea so viel Geld in die Hand nehmen musste, weil halt Arsenal und City im letzten Jahr das Maß der Dinge waren und dann musst du eben mehr investieren. Ja, gleichzeitig komme ich aber halt auch nicht an dem Fakt vorbei, dass, wenn man sich viel mit der Bundesliga der Frauen beschäftigt, man dennoch nicht den Eindruck hat, dass es, ach, wie sage ich das jetzt? Also ich meine, das geht überhaupt nicht gegen die Spielerinnen und das geht auch nicht gegen diejenigen, die arbeiten rund um diese Liga, weil ich weiß, dass jeder und jede sein und ihr Bestes gibt. Aber es sieht halt nicht nach einem hochprofessionellen Produkt aus. Und das siehst du an so vielen Dingen. Also wir haben später noch eine Sache, die beim Wolfsburg-Essen-Spiel passiert ist, über die wir sprechen werden. Das ist jetzt ein bisschen ungerecht, ich gebe das zu, aber wenn bei Bayern gegen Leverkusen der Kommentar ausfällt, weil jemand ein Elektrogerät in eine Steckdose steckt und die Sicherung fliegt oder weiß nicht, was dann genau der Auslöser war, dann ist es irgendwie lustig, aber eigentlich ja auch gar nicht, weil das ist die erste Bundesliga und da müssten die TV-Übertragungsplätze so ausgestattet sein, dass sowas nicht passieren kann. Und das,
ja, aber das Stichwort ist ja amateurhaft, ne? Also das, was du beschreibst, ist ja schon irgendwie was Amateurhaftes, dass sowas darf ja nicht passieren. Und das Problem an der Sache ist, dass wir ja natürlich vorne drin Vereine haben, das ist jetzt kein Selbstnutz, das ist Eintracht natürlich, die mal endlich die Bayern und die Wolfsburger ein bisschen piesackt und Leverkusen, die auch vorne auf jeden Fall Druck machen, nachdem Hoffenheim diese Saison ja zu lange geschwächelt hat, um das
ganz
zu tun.
Ganz kurz, wenn ich das sagen darf, ja, Leverkusen ist 11 Punkte hinter Bayern.
Also. Hinter Bayern schon, aber wenn wir mal eben nicht nur auf den Meistertitel gucken, sondern auch mal gucken, was macht denn Druck von hinten? Was löst denn eigentlich die Qualitätssteigerung aus? Das ist ja der Wettbewerb. Und wenn du dann aber siehst, dass die Bayern ja vor allem auch mit 6 Punkten jetzt vorne dran sind, also auch vor Eintracht und Wolfsburg, die punktgleich dahinter sind, dann fehlt ja offensichtlich manchmal auch der Druck, da wirklich den nächsten Qualitätsschritt vielleicht auch zu machen. Und damit meine ich nicht eben noch mehr Geld reinzuschmeißen und die anderen noch mehr abzuhängen. Aber wenn du dir einfach das Leistungsgefälle in der Liga anguckst, dann ist das einfach für mich auch ein Grund dafür, warum die insgesamte Klasse nicht passt. Und wenn wir das jetzt auf 14 erweitern nächste Saison, wird das dadurch nicht besser. Weil es einfach Vereine gibt, die nicht so ausgestattet sind, dass sie ein konkurrenzfähiges Produkt hinstellen können. So leid es mir tut. Es klingt ein bisschen arrogant, aber es ist halt einfach so.
Vielleicht ein ganz spannender Punkt an der Stelle auch noch, dass Bundesligaspielerinnen oder auch Ex-Nationalspielerinnen, die noch im guten Fußballerinnenalter sind, jetzt einfach den Weg in die dritte Liga runtergehen, zum VfB Stuttgart zum Beispiel. Also Max, da gebe ich dir recht, das Thema Professionalisierung. Also wenn man sieht, auch Markus Högner, der jetzt insgesamt 12 Jahre bei der SGS Essen Cheftrainer war, der sagt, ich gehe jetzt zum BVB in die Westfalenliga. Ne? Also die müssen sich erstmal noch gegen Schalke behaupten, das ist nur ein Punkt, Revierderby steht vor der Tür. Also vielleicht ist der nächstes Jahr Viertligatrainer, wenn sie den Aufstieg nicht schaffen sollten. Aber der sagt, na, er will da was aufbauen. Also so ein über jeden Zweifel erhabener Bundesliga-Trainer sagt, ich gehe da runter in Liga 3, in Liga 4 oder man geht auch zum VfB Stuttgart. Das sagt schon auch was aus. Einerseits positiv, da kommt viel professionelle Qualität nach oben in die Bundesliga. Wohl auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht ist da sozusagen schon eine höhere Professionalität vorhanden als bei dem einen oder anderen Bundesliga-Verein.
Das ist ja der Fall Union. Der ist ja deswegen so interessant, weil wir alle dann mal sehen werden, was ist denn, wenn ein Verein, der sich committet, also einlässt auf den Frauenfußball, na, ich habe gerade keine bessere Übersetzung hinbekommen für committed, aber quasi investiert in den Frauenfußball und sagt, ja, wir machen euch jetzt zu Profispielerinnen. Ich bin extrem gespannt, wie sich das auswirkt, wenn dann Union in der ersten Liga mitspielt, ob man das dann merkt und ob man dann vielleicht auch dann anderen Vereinen damit vormacht, wie es gegangen wäre, wenn man eben dieses Risiko auch eingegangen wäre, dass es natürlich vor allem erstmal ein wirtschaftliches ist. Aber das Produkt an sich hat, glaube ich, Probleme. Das haben viele andere Ligen auch. Also ich habe natürlich nicht viel Zeit, internationalen Frauenfußball zu gucken, weil ich hier mit den Bundesligen so beschäftigt bin. Aber nach allem, was ich so lese und höre und auch gesprochen habe mit anderen Leuten, du brauchst dir jetzt auch nicht angucken, wie Barca gegen irgendein Team aus der unteren Tabellenhälfte spielt, weil das genauso langweilig ist, wie wenn Lyon gegen ein unteres Team aus der Tabellenhälfte spielt und genauso langweilig, wie wenn es eine der großen 4 Teams in der Women's Super League ist, die gegeneinander spielen. Und da ist es dann vielleicht in der Bundesliga noch anders, dass man es schon gesehen, du siehst Bayern mal stolpern beim 1. FC Nürnberg. Es wäre eigentlich ein riesen historisches Ereignis, aber erinnern Sie sich nur noch in Nürnberg dran, weil wir anderen, wir stecken das halt so weg, weil wir haben das jetzt schon öfter mal gesehen. Ja, man kann halt auch bei solchen Teams mal stolpern, hat man ein bisschen Pech. Hier und da trifft man mal die Latte und dann ist das halt so. Und das kann natürlich auch der USP dieser Liga sein und das werden dir auch immer alle erzählen. Aber dann muss man es auch entsprechend präsentieren und die Präsentation der Liga ist echt schwierig, finde ich.
Ich würde sogar das Attribut traurig benutzen. Also das hängt mit den Ansetzungen zusammen, die schon alleine nicht als, von mir zumindest nicht als sehr wertschätzend empfunden werden. Wir hatten jetzt mittlerweile das dritte Fan-Netzwerk-Treffen beim DFB im Februar, wo uns dann immer wieder versucht wird zu erklären, warum, aus welchen Zwängen heraus, wie, in welcher Reihenfolge die Spiele angesetzt werden. Das ist alles gut und schön, aber eigentlich brauchst du ein bisschen mehr Mut, auch zu sagen, hey, wir räumen dem auch mal den Stellenwert ein, weil nur so wirst du am Ende des Tages schaffen, dass es auch von der Präsenz her da ist, wo es hingehört. Und die Quintessenz aus dem, was du gesagt hast, Max, ist doch letzten Endes, offensichtlich sind nur die etablierten Bundesliga-Vereine in der Lage, auch ein konkurrenzfähiges Frauenteam dann zu spielen und zu supporten, auch wenn die bei weitem nicht so viel Geld reinstecken, wie ich es für richtig halte. Weil da kommt plötzlich dann so der Gedanke, ja, die müssen quasi das selbst verdienen, was wir da reinstecken. Das ist natürlich komplett absurd. Aber auf der anderen Seite opfern wir natürlich auch ein Stück weit Charakter in der Liga mit Vereinen wie Essen, die alleine dastehen, mit Vereinen wie Potsdam, die eben runtergehen, wieder raufkommen, was eine absolut glorreiche Geschichte ist und jetzt in der Liga zur Schießbude werden, weil einfach die professionellen Strukturen, die sie mal hatten in den Nullerjahren, komplett weg sind und die alleine es gar nicht mehr schaffen, alleine das bisschen, was notwendig ist, da reinzustecken. Und das ist auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen traurig.
Ich glaube, wir haben da viel Luft nach oben. Ich denke auch gerade so an die zweite Liga. Da habe, glaube ich, am Wochenende jetzt Bayern 2 gegen Meppen gespielt. In der Nachspielzeit machen die Bayern noch den Ausgleich. Bis heute offiziell, wer das Tor geschossen hat. Also es ist da eine Kamera, die hin und her schwingt. Also ganz ehrlich, also in der zweiten Liga, wir reden hier von der zweiten Bundesliga, also auch da ist so viel Luft noch nach oben. Und diese Schritte muss man gehen. Und ich glaube, weil du Union Berlin angesprochen hast, die zeigen halt auch jetzt Turbine Potsdam, wie es gehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es richtig bitter wird, dann halt, weil viele einfach aus Potsdam nach Berlin rübergehen. Ich denke da an Viktoria Schwalm oder so, die darf ja die Bundesliga nicht verlassen, beziehungsweise die Bundesliga will sie nicht verlieren. Und da ist ja naheliegend, dass viele den Weg eben nach Berlin dann direkt gehen. Und so verlierst du halt auch noch dein, sagt man da, Tafelsilber. Also ja, alle Strukturen, die mal da waren und diese, Frank, du hast es angesprochen, echt glorreiche Vergangenheit. Die geht dann halt dahin. Damals dieses große Duell Turbine Potsdam gegen 1. FFC Frankfurt. Und die haben einen anderen Weg gewählt und das Dach der Eintracht. Und es sieht einfach so aus, als auch gewachsene Strukturen, ne, mit Nico Arnautis, viele Spielerinnen, die schon so lange dabei sind. Und das zahlt sich jetzt eben aus bei der Eintracht. Und Turbine Potsdam, muss man leider sagen, geht gerade den entgegengesetzten Weg.
Ja, und jetzt Union steht halt auch wirklich komplett dahinter, der ganze Verein. Wenn ich unser Pokalspiel bei Union angucke, wo wir hingefahren sind, und die sind da mit 8000 Mann am Start bei einem Pokalspiel irgendwie abends unter der Woche, das war schon auch ein echt geiler Abend. Selbst als Gästefan war das ein geiler Abend, weil du mal ein Frauenfußball-Bundesliga-Spiel gehabt hast, was jetzt ohne diesen Riesenhype von, keine Ahnung, 47.000 im Volksparkstadion und 40.000 in Köln, was ein Zweitligaverein hatte, wo der ganze Verein für die Nummer auch brennt und wo richtig Alarm war im Stadion. Das hat schon auch Spaß gemacht. Und es braucht aber auch dieses Commitment vom ganzen Verein letzten Endes und auch von der Fanbase wahrscheinlich.
Ja, und vielleicht noch erwähnt, also Union hat ja alle Spielerinnen mit Profiverträgen ausgestattet, die spielen konsequent an der alten Försterei. Wie du sagst, die Fans gehen voll mit, das Umfeld, das ist schon wirklich richtig geil. Und auch beim HSV habe ich ein ähnliches Gefühl. Die ist ja ultra spannend auch, dieses Zweitliga-Aufstiegsrennen, da muss man gucken, wie es ausgeht. Aber ja, über so einen HSV würde ich mich auch freuen. Meppen ebenfalls. Ah, es wird spannend, aber genau, die Strukturen im Verein ist, glaube ich, das eine. Und dann natürlich auch die Liga. Ich will ja schon immer den DFB da mit in die Verantwortung nehmen, oder wollen wir ja bestimmt alle drei. Da ist auch viel noch möglich, was man noch optimieren kann, denke ich.
Ja, und über allem steht halt dann letztlich die eine grundlegende Frage, die müssen wir jetzt nicht beantworten, weil wir wollen ja eigentlich über die Spiele sprechen. Aber man könnte ja auch ganz viel von dem, was wir jetzt indirekt gefordert haben, könnte man auch schlecht finden, weil ist es wirklich die Lösung, jetzt den Männerfußball nachzubauen, die reinen Fußballvereine rauszudrängen, die Fankultur wandelt sich, ich habe auch da Geschichten vom Nordderby gehört, da war nicht mehr alles eitel Sonnenschein, sondern da gab es dann eben auch schon wieder ein paar, in den Fällen, die ich gehört habe, waren es ausschließlich Männer, gut alkoholisiert, die dann gedacht haben, wir leben jetzt unsere Fanrivalität aus dem Männerfußball hier jetzt auch aus, an eben irgendwelchen minderjährigen Mädchen. Also das kann man alles auch sehr kritisieren, aber man müsste halt mal eine Entscheidung treffen. Und was mich beim DFB wirklich kirre macht, und das betrifft aber auch ein Stück weit die Vereine, denn die kommen auch nicht hinterm Ofen hervor. Und wenn du dann bei Bayern fragst, warum spielt er denn nicht öfter im größeren Stadion, sie haben immer 100.000 Gründe, warum es nicht geht. Und die sind im Einzelnen aber auch nachvollziehbar. Aber dahinter steht immer die große Frage, ja, aber wollt ihr denn jetzt oder wollt ihr nicht? Und wollt ihr, was wollt ihr? Und warum gebt ihr da nicht 100% in die Richtung? Und du könntest auch sehr gut vertreten, wir wollen den Frauenfußball anders gestalten in Deutschland. Wir wollen eine andere Bundesliga. Wir wollen zum Beispiel die Fankultur erhalten. Das wäre völlig legitim. Aber dann muss das einmal kommuniziert werden und dann musst du dich entsprechend verhalten. Dann kann es keine Montagsspiele mehr geben. Punkt, aus, fertig. Dann kann es keinen Anstoß um 16.55 Uhr geben, selbst wenn euch damit die gute Quote, die ihr für euer Reporting braucht, verloren geht. Wenn ihr sagt, wir wollen Fankultur und so weiter fördern, geht es nur so. Was aber der DFB sagt, ist, er will alles. Er will Wachstum, er will Fans, er will Nähe zu den Spielerinnen, er will gute Quoten, er will Reichweite. Ja, und das wird aber halt nicht gehen. Du wirst an Stellen Abstriche machen müssen. Und aktuell ist das so ein Eintopf und an manchen Tagen schmeckt er ganz hervorragend. Und er schmeckt auch noch besser als vor ein paar Jahren, muss man auch sagen. Es ist ja schon mal ein Riesenfortschritt, dass wir alle Spiele überhaupt sehen können. Dass es zwei Sender gibt, die übertragen, dass ich wählen kann, welcher Kommentator liegt mir lieber. Ach, der Oscar kommentiert. Sehr gut, dann bleibe ich hier. Es hat sich auch viel getan, will das nicht alles schlecht reden. Aber die grundsätzliche Linie, die erkenne ich immer noch nicht. Obwohl ich auch versucht habe, schon hinter den Kulissen sie zu erkennen. Aber man, sie wollen alles von allem und das wird nicht funktionieren. Dann werden wir immer wieder Clashes haben. Ja.
Das sind genau die Diskussionen, die wir bei diesen Fan-Netzwerk-Treffen tatsächlich mit dem DFB ja auch führen. Also auch Professionalisierung beim Ticketing alleine, dass es nicht sein kann, dass du bis zwei Wochen vorher nicht weißt, wie du an dein Ticket kommen sollst und dann laufen dir die Bahnpreise weg alleine und solche Geschichten. Es sind ja ganz operative Themen, die es dann auch dem Fanherz manchmal ein bisschen schwierig machen, da mitzumachen. Also ohne Leidenschaft bei den Fans würde das noch nicht mal so aussehen, wie es heute überhaupt aussieht, wenn wir mal ehrlich sind. Gerade bei so Spielen, wo du 600, 700, 800 Leute hast, das klingt halt wie ein Geisterspiel. Das Thema haben wir ja öfter hier auch schon gehabt. Und ja, ich will bestimmte Tendenzen aus dem Männerfußball, das kann ich sogar klar sagen, auf jeden Fall nicht im Frauenfußball haben. Nämlich der Verlust von diesen gewissen familiären Strukturen, sag ich mal. Das schon auch als Produkt zu nehmen, wo du auch den Nachwuchs ein bisschen mehr an den Fußball ranführen kannst, ohne dass du das Gefühl haben musst, du musst hinter jeder Ecke gucken, ob du jetzt rennen musst und ob du deinen Schal noch hast, wenn du nach Hause kommst. Aber ja, leider, solche Sachen finden sich dann auch wieder. Bestes Beispiel, wir waren Mitte Dezember in Jena und dann haben dann so fünf Mächte gern Ultras gemeint, sie müssten sich über uns irgendwie in die letzte Reihe setzen, uns ganzes Spiel rumpöbeln und alles. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir sage, das ist halt totaler Schwachsinn. Also erstmal von der Fanseite her, von denen. Und da muss ich aber sagen, die Fanbetreuer sind da mit Herzblut dabei. Ich glaube, es gibt schon Personen in den Vereinen, die da was richtig Cooles draus machen wollen. Und gerade mit dem Fanbetreuer in Jena, wir haben uns da super abgestimmt, die haben die Security rangeholt. Unsere Security-Chefin war zufällig auch an dem Tag mit dabei. Und dann haben wir das sauber abmoderiert. Aber das sind halt Sachen, die einem dann schon auch immer so ein bisschen Geschmäckle mitgeben. Und es braucht insgesamt schon eine andere Aufstellung. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt 7 Spiele haben werden nächste Saison, werden sie irgendwann halt auch nicht drum rumkommen, mal eine Konferenz anzubieten und eben nicht jedes Spiel zu vereinzeln. Und ich bin der festen Überzeugung, das habe ich im DFB auch gesagt, dass ich glaube, sie kriegen mehr Zuschauer zusammen, wenn sie eine Konkurrenz haben, weil alle 3 Spiele im Grunde gucken und nicht nur das Einzelspiel gucken eventuell, sondern du mehr Zuschauer für eine Konferenzschalte kriegst, als wenn du jetzt sagst, hey, Montagabend, da gucken sie oder sie gucken halt auch nicht um 18.30 Uhr. Von den Anstoßzeiten mal ganz abgesehen. Wolfsburg-Bayern, die Anstoßzeit war eine Frechheit. Ja, auch für die Fans war es eine absolute Frechheit. Und das sind, ja, sehr viele Dinge hast du angesprochen.
Genau, und man kann im Detail, kann man immer über ganz viel reden. Also du kannst auch die nicht falsche Argumentation fahren, dass 16.55 Uhr für Leute mit Kindern gar nicht so schlecht ist, dann kommst du zum Abendessen wieder vernünftig nach Hause. Das ist halt leider auch
nur
richtig.
Nur nicht von Wolfsburg nach München oder umgekehrt,
ja,
das schaffst
genau,
du nicht.
Das ist halt der Punkt. Also Auswärtsfans, aber gut, Auswärtsfans, die sind ja nicht mal Männerfan, im Männerfußballbereich wird denen ja auch ins Gesicht gespuckt, ständig, von allen möglichen Zeiten. Also das wundert einen ja gar nicht mehr. Und wie gesagt, es geht nicht gegen die Leute, die da arbeiten. Wir wissen, das ist ja, wissen wir alle drei. Wir haben mit genügend Leuten zu tun, die da ihr volles Herzblut reinpowern. Wir ja auch letztlich. Ja. Aber die Linie, die fehlt ein bisschen. Aber wir sind jetzt sehr weit weggekommen vom Spieltag. Wir kommen wieder zurück zum Spieltag, aber dann gleich wieder zur nächsten Metadiskussion. Weil jetzt sprechen wir über das Wolfsburg-Spiel. Ja. Wolfsburg gegen die SGS Essen. Und den VfL, den hat's ja richtig erwischt. Der VfL hatte kein DFB-Pokalspiel und hat deswegen als 2 Spiele nacheinander gehabt. Barca zu Hause 1-4, Barca auswärts 1-6. Ja, mit 2-10 Toren in diesen beiden Spielen verloren. Und das, obwohl Barca im Rückspiel merklich in manchen Phasen so ein bisschen Fuß vom Gaspedal genommen hat und das hat laufen lassen. Gleichzeitig muss man auch sagen, es sind mit die schönsten Tore dieser Champions League-Saison in diesen Spielen gefallen. Also der Freistoß von Mabillon, da kann man jetzt auch nicht Wolfsburg einen Vorwurf machen. Also die hat es auch wirklich hart erwischt. Aber die Frage war jetzt eben, wie kommt man aus dieser klaren, herben Niederlage dann in der Liga zurück? Und das ja mit Essen, mit einem Gegner, der auch seine eigenen Themen hat. Und die Antwort ist, sehr gut ist man zurückgekommen. Also Bernstein köpft schon früh an dem Pfosten. Pedermaus trifft dann schon, der Treffer zählt aber wegen Abseits nicht. Und in der 11. Minute haben wir dann aber das 1:0. Hegering zieht aus der Distanz ab. Sindermann, die ja für die verletzte Sophia Winkler gespielt hat, kann den zentral geschossenen Ball nicht festhalten. Er prallt an den Innenpfosten und wahrscheinlich danach hinter die Linie, so wurde es zumindest entschieden, richtig aufgelöst werden konnte es nicht mehr. Es ist insofern nicht mehr so ganz wichtig, weil zwar Essen den Ausgleich erzielt. In der 26. Minute kommt Procella nach einer Verlagerung vor dem Strafraum an den Ball und schießt ihn wirklich wunderbar in den linken Winkel. Es ist aber jetzt somit die letzte richtig gute Offensivaktion von Essen und deswegen wird, glaube ich, dieser Abseitstreffer nicht mehr wichtig. Es beginnen die Bärenstein-Festspiele, unterbrochen von einem verschossenen Strafstoß, aber zum Beispiel sie in der 41. Minute bekommt sie eine Chance zentral vor dem Tor, das pariert Sindermann noch super, aber bei der anschließenden Ecke steht dann Bärenstein am zweiten Pfosten frei und köpft das 2:1. 56. Minute, Brann will den Ball auf den Flügel stecken, wird aber von der Esserin abgefälscht, so zu Bernstein, dass die frei vor Sindermann steht und zum 3:2 trifft. Sie muss danach am Rücken behandelt werden, kann aber weiterspielen und das ist sehr, sehr gut, denn sie bekommt einen Strafstoß zugesprochen. Potzi hatte eine Flanke mit erhobenen Arm abgewehrt, Strafstoß für völlig korrekt. Bernstein trifft nur die Latte. Aber das war nicht ihre letzte Möglichkeit. 66. Minute, Hegering kann mit viel Zeit aus dem Rückraum flanken. Bärenstein kommt hinter Alex Popp an den Ball und trifft zum 4:1. Sie war völlig frei. 84. Minute, sie kommt an eine Flanke von links, die per Kopf von Ter Horst auf sie gelegt wird. Also da hatten die Essenerinnen auch eine unglückliche Situation. Und sie trifft dann ebenfalls aus kurzer Distanz per Kopf zum 5:1 und macht damit ihr viertes Tor und mutmaßlich einen sehr großen Schritt Richtung Torjägerinnenkanone. Da hat sie jetzt einigen Abstand zwischen sich und alle Verfolgerinnen gebracht. Also Oskar, wir haben dich am Kommentatoren-Mikro erlebt bei diesem Spiel. Es war am Ende eine eindeutige Geschichte und trotzdem geht ja auch Wolfsburg irgendwie mit einem seltsamen Gefühl aus dieser Woche raus, weil so ganz kriegt man es nicht aus dem Kopf, dass die halt von Barca so deutlich ihre Grenzen aufgezeigt bekommen haben. Was war denn dein Eindruck, wie der Umgang jetzt mit diesem 5:1 war und wie die Situation in Wolfsburg aktuell ist?
Ja gut, also ich glaube, das war erstmal Balsam für die VfL-Seele. Gegen die Bayern hatten sie ja auch verloren und immer wieder diese herben Klatschen auch gegen Barca jetzt, das tut dann auch mal gut, wenn es dann mal 5:1 für dich ausgeht. Gute Reaktion allerdings, ich habe es auch im Spiel mal gesagt, nach dem 1:1, also Wolfsburg war unfassbar dominant, also die müssen eigentlich schon höher führen, aber dann fällt eben mit dem ersten Torschuss von Essen dieses 1:1 und dann war ja klar, also wenn das jetzt nicht schnell klappt mit diesem 2:1, dann geht es wieder im Kopf los, ne? Dann denkst du dir, oh, wenn wir jetzt hier mit 1:1 in die Halbzeit gehen, dann Titel schon mal jeder, ja, also ist wohl immer noch die Champions League, das Champions League aus irgendwie im Hinterköpfchen. So war es dann gut, dass sie es noch gemacht haben aus ihrer Sicht und ja, am Ende des Tages natürlich, wird jeder sagen, 5:1 rehabilitiert, schnell innerhalb weniger Tage, wenn das überhaupt möglich ist. Ich meine, spielst noch unter der Woche eben in Barcelona und dann schnell wieder in den Liga-Alltag. Aber ist klar, jetzt muss der Fokus ausgerichtet werden und Wolfsburg ist schon natürlich ein absolutes Top-Team, so verstehen sie sich auch. Und jetzt wollen sie natürlich es nicht ganz spannend werden lassen, denke ich, auch für den allerletzten Spieltag. Da spielt nämlich der VfL gegen Leverkusen und sind schon auch in der Verlosung mit dabei. Also sie wollen natürlich jetzt, sagen sie ja auch, Platz 2 in Angriff nehmen oder den natürlich erholen. Sind ja punktgleich momentan mit Eintracht Frankfurt. Aber ja, im Großen und Ganzen fand ich es wirklich ein gutes Spiel von Wolfsburg, auch wenn es eben dann, wenn du das Tor nicht machst, auf einmal kriegst du eins, zwischenzeitlich so aussah, dass es vielleicht auch ein Stolpersteinchen werden könnte, aber das haben sie ja dank der lustigen Festspiele von Bernstein doch ja ganz gut überwunden und sehr, sehr klar den Sieg eingefahren.
Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte diese Zweifel nicht so wirklich, dass es nochmal enger werden könnte, was aber halt auch viel an den Essenerinnen lag, die auch kein schlechtes Spiel gemacht haben. Und das sagt schon alles aus. Essen hat kein schlechtes Spiel gemacht und verliert 1:5 und das aber auch verdient, weil ich fand, dass Essen, ja, man hatte diese eine Situation für Procella, die kam, glaube ich, aus einem Einwurf heraus, deswegen hatte man mal eine höhere Feldposition, aber ansonsten stand Essen ja so tief. Und auch ein Stück zu tief, also zum Beispiel Hegerin und Dijkstra, die konnten im Grunde bis auf 20 Meter bis vor das gegnerische Tor, konnten sie manchmal mit angreifen. Dijkstra hat ja auch immer diese Situation, wo sie bis in den Strafraum rein mit nach vorne geht und dann das Tor noch verfehlt. Und warum konnten sie das? Weil auch Ramona Mayer, weil auch Natascha Kowalski, weil auch Lilly Pocella, aber vor allem Ramona Mayer wäre es natürlich, sich eben tief haben fallen lassen. Und ich verstehe, warum du das machst. Du hast noch eine Spielerin mehr gegen den Ball und kannst versuchen, den Raum zu verdichten. Aber wie willst du so irgendwie ein Tor erzielen? Und irgendwie war ja dann die, also Lilly Pocella war auffällig, was quasi die Offensive angeht. Und dann, danach ist es vielleicht dann schon Jacqueline Meissner, die, obwohl sie Innenverteidigerin gespielt hat, manchmal, wenn es Offensivaktionen gab, dann war sie manchmal mit vorne mit dabei, weil, weiß nicht, ob es Plan war oder Intuition oder ob es auch einfach praktisch ist, wenn Vanessa Fürst auf der Sechs spielt, da weiß man, naja, die lässt sich dann schon fallen, wenn ich jetzt nach vorne gehe. Also kein, aber deswegen dachte ich mir schon beim 1:1, dachte ich mir, naja, das wird aber ja trotzdem für Essen jetzt kaum gut gehen können, wenn jetzt nicht hier was total Verrücktes passiert. Und das ist es halt dann nicht.
Das stimmt schon. Es gab halt fast keine Entlastung. Also sind sie einmal im Prinzip zufällig vors Tor gekommen und dann natürlich ein traumhaftes Ding da von Pocella. Aber es geht eben auch darum, das meinte ich vorhin so, wenn es einfach nicht sein soll, wenn du einfach so ein bisschen das Pech gepachtet hast, ne, da macht Wolfsburg, also in der 6. Minute, glaube ich, war es, Bernstein komplett Mutterseelen alleine, steht sie da in der Mitte und also eigentlich, wie schafft sie es, den nicht zu machen? Ne? Köpft ja, den an den Pfosten, auch den Rebound kriegt sie nicht, dann machst du ein Tor, dann ist es, dann läuft schon die Tormusik und alles und dann wird es wieder zurückgenommen. Und dann kriegst du auch noch ein 1-1. Wie gesagt, das sind dann so Momente, wo du denkst, hey, was ist eigentlich heute los? Hat da jemand in der Matrix irgendwie irgendwas reingemixt, was heute noch nicht so gut passt für uns? Aber sie haben es ja am Ende dann doch gut geschaukelt. Trotzdem, diese Momente gab's. Und ich gebe dir recht, klar, am Ende sehr, sehr verdienter Sieg, sehr, sehr klarer Sieg. Und Bernstein jetzt, glaube ich, bei 16 Saisontreffern, hat sich da ganz schön an die Spitze gesetzt. Und verrückt ist ja, sie macht 4 Tore erstmals, denke ich, ne, in der Bundesliga und muss oder kann eigentlich locker 5, wenn nicht 6 Dinger machen in dem Spiel.
Ja, stimmt. Sie wurde danach ja sogar darauf angesprochen, es hätten sogar 7 Tore sein können. Da wurde dann nochmal jeder Pfostentreffer noch mit reingerechnet. Und 16 Tore aus 18 Spielen ist eine sehr gute Quote und hat eben den Vorsprung in der Torjägerinnenliste erhöht. Also Laura Freigang ist damit 12 auf gerade auf Rang 2. Frank, du hast das Spiel auch gesehen. Gibt es zur SGS noch was Bemerkenswertes zu sagen oder sollen wir noch ein bisschen über Wolfsburg plaudern?
Also, ich glaube, bemerkenswert bei der SGS ist, dass die Weichen für Wolfsburg ja eigentlich gestellt worden sind durch einen riesen Torvorfehler, wenn wir mal ehrlich sind. Dieser Distanzschuss von Hegering, den sie dann versucht, vorne irgendwie aufzunehmen und dann rutscht er ihr noch am Arm vorbei, das war natürlich für Essen, die am Anfang schon mutig mitgespielt haben, mal von diesem Abseitstor von Endemann abgesehen und dem Kopfballtreffer, der ja jetzt dann in der Gesamtheit einfach absurd nach Wurscht ist eigentlich, weil sie ja dann noch 4 Dinger gemacht hat. Aber ich sag mal, Wolfsburg hat schon von Anfang an gezeigt, dass sie eine Reaktion zeigen wollen, meines Erachtens. Und ja, also Essen war dann auch irgendwie zum Ende der ersten Halbzeit mutiger, habe ich mir auch aufgeschrieben. Sie wirkten mutiger, sie haben auch mal versucht, was nach vorne zu machen. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt Team Max, was das angeht. Ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Wolfsburg da ein riesiges Problem bekommt. Das Essen der letzten Saison hätte ihnen sicherlich mehr Schwierigkeiten gemacht. Ich weiß auch nicht, warum das so abgerissen ist. Aber Wolfsburg war da schon sehr, sehr dominant, weil du dann eben auch eine Jule Brandt hast, die durchs Mittelfeld wirbelt und irgendwie immer Impulse nach vorne setzt und dann trotzdem, wenn sie den Ball verliert, wie so ein Berserker hinterher macht und versucht, den Ball zurückzuholen. Und das wegen, also Essen hat für mich nicht den Eindruck gemacht, als hätten sie das Potenzial, dieses Spiel zu gewinnen. Da hat Wolfsburg sehr deutlich gemacht, dass sie das nicht zulassen werden, meines Erachtens. Und von daher ist schade für die SGS, aber das bricht denen jetzt auch keinen ab. Ehrlich gesagt.
Nee, also Klassenerhalt war auch schon davor klar.
Ja, ne? Also und ist nicht das Spiel, wo die wahrscheinlich mit 3 Punkten gerechnet haben, wenn wir mal ehrlich sind. Dafür haben sie auch zu verhalten angefangen. Dieses Ding von Pocella war ja, das zum 1:1 war ja schon ein bisschen Zufallsprodukt, muss man fast sagen. Es war halt einfach ein grandioser Schuss. Und der konnte auch nur aus der Distanz kommen, weil die Abwehr zu überwinden, haben sie sich extrem schwer getan, da wirklich sich mal durchzuspielen, richtig, finde ich.
Ja, ich finde grundsätzlich vielleicht noch erwähnt, man kann eigentlich nicht über die SGS Essen reden, ohne sie nicht immer mindestens einmal kurz zu loben für ihre gigantische Jugendarbeit.
Immer.
Will ich schon kurz machen. Paulina Plattner mit einem super Ball eröffnend da von links auf die rechte Seite rüber und dann eben Pocella mit dem schönen Tor. Aber Plattner im Mittelfeld, 19 Jahre jung, Pozzi auch 17, also mit 16 hat die ihr Bundesliga-Debüt damals gegeben. Das ist schon richtig cool, was die da immer wieder an Talenten produzieren und dann eben auch ins kalte Wasser schmeißen, also richtig stark. Und vielleicht noch erwähnt, vielleicht sind wir auch ein bisschen verwöhnt, ne? Letzte Saison Essen ja auf Platz 4 gelandet, dass da Ramona Meyer und Elmasi in der Saison wirklich so gar nicht funktionieren. Ich habe auch mal vorm Spiel bei den Essenern nachgefragt, ja, woran, was ist denn da los? Sie sagen, ja, wundern wir uns auch ein bisschen, dass da sowohl Ramona Meyer als auch Elmasi dann nicht über die 2 Saisontore hinauskommen. Letztes Jahr war Meyer noch bei 10 Torbeteiligungen. Das ist schon verwunderlich ein bisschen, dass es da dieses Jahr nicht so klappen will.
Gefühlt ist ja die halbe Nationalmannschaft irgendwann mal aus Essen gekommen, wenn du dir das anguckst. Also das kann ich nur unterstreichen, was du sagst. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch frustrierend, wenn du selbst gar nicht daraus profitieren kannst, weil du geile Spielerinnen aufbaust und die zu wirklich guten und offensichtlich auch potenziellen Spielerinnen im oberen Leistungslevel machst und selber aber immer wieder nur so der Farmverein bist, der sie dann letzten Endes irgendwann abgibt. Das ist natürlich extrem schade.
Ja, vielleicht würde ich total empfehlen, wer will, einfach mal sich diese Aufstellung anzuschauen vom DFB-Pokalfinale 2020. Da war ja eben der VfL Wolfsburg gegen die SGS Essen dann im Finale gestanden. Und diese Essener Mannschaft, ne, mit Oberdorf, mit Hegering, mit Schüller, also war wirklich so viel Qualität dabei. Und am Ende ging es ja auch erst im Elfmeterschießen an den VfL. Also da sieht man mal, was da alles damals noch, Lisa Sens, glaube ich, auch. Also da waren wirklich viele, viele Topspielerinnen, die jetzt ihren Weg gegangen sind und auch in der Nationalmannschaft eine wichtige Rolle spielen.
Mhm. Turit Knag war da noch mit dabei. Und natürlich Meißner haben wir da auch mit dabei. Jacqueline Meißner.
Immer, ja.
Weiß man auch, warum sie so beliebt ist bei der SGS. So, und jetzt haben wir aus Wolfsburger Sicht natürlich die bestmögliche Konstellation, also im aktuellen Szenario bestmögliche Konstellation. Man ist punktgleich mit der SGE, die SGE muss noch gegen den FC Bayern spielen und deswegen kann man hoffen, eben diesen zweiten Tabellenplatz zu bekommen. Aber ich würde eben gerne da jetzt auch nochmal kurz die Champions-League-Perspektive mit reinnehmen. Tommy Stroth hat nach dem Spiel gesagt, Oskar, naja, also wir waren das Viertelfinalteam mit dem niedrigsten Budget, deswegen war es auch nicht zu erwarten, dass wir weiterkommen. Und jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Entweder mehr Investitionen oder eine, so hat es er genannt, Zielanpassung. Das sind ja schon sehr, sehr deutliche Worte und ich interpretiere auch manche Aussage bei Instagram von Alex Popp als sehr, sehr deutliche Aufforderung. Gebt uns mehr Geld, ansonsten geht's jetzt vorbei mit unserer Zeit, in der wir in der absoluten Spitze mitspielen konnten. Sind das auch so die Strömungen, die du wahrnimmst, wenn du mit Verantwortlichen von vor Ort sprichst?
Ja, schon, aber ich muss schon auch sagen, die Transfers, die der VfL so getätigt hat, sind auch spannend, waren auch mutig und auch, also nicht schlecht, ne? Also Vivien Endemann zu holen, die hat ja auch eine Essener Vergangenheit gehabt. Die hat da auch in der ersten Saison gleich richtig gut funktioniert. Also man ist mutig, man hat auch jetzt Borbe, die Nummer 1 gegeben. Der kommende Saison ist Dina Johannes. Frank weiß nicht, ob er sich freut über diesen Transfer. Aber auf jeden Fall Transfers, die alle gut waren. Auch Dijkstra zu holen, richtig klasse. Aber es stimmt, ich glaube, Tommy Stroth und jeder, der beim VfL auch auf dem Platz steht, jede Spielerin, wollen natürlich das Beste rausholen, vielleicht ein bisschen die Verantwortlichen kitzeln oder beziehungsweise ja, der ein oder andere Knüller wäre natürlich schön, einfach um das Gesamtniveau nochmal nach oben zu bringen. Ja, muss man schauen, was da Ralf Kellermann und Co. sich überlegen für die Zukunft. Ich denke schon, man merkt ja auch, die Konkurrenz schläft ja nicht. Mhm. Die legen gut nach und die Bayern, also mal ganz ehrlich, wenn die Bayern alle Fits dabei haben, jetzt haben sie auch hier und da verlängert, Barbara Dunst kommt zum Beispiel auch aus Frankfurt, da sind schon ein paar Knüller vielleicht auch noch zu erwarten. Dann, ja, wenn der VfL Wolfsburg nicht nach und nach vielleicht kleinere Brötchen backen will, ich denke, so kann man Tommy Stroth verstehen, dann müssen sie jetzt auch hier und da in die Vollen gehen und vielleicht auch mal einen Kracher noch präsentieren.
Und ich habe nämlich genau den Eindruck, dass dazu offenbar die Bereitschaft fehlt, weil ansonsten bräuchte es nicht diese öffentliche Ansage. Also das finde ich einfach so interessant, ohne da jetzt Näheres zu wissen. Aber von außen sehen wir einfach nur, was passiert ist. Tommy Stroth sagt, er will aufhören, er will was anderes machen. Dann spricht er mit Christiansen, dem neuen Sportdirektor und auch Zuständigen eben für den Bereich der Frauen auch, und lässt sich unter anderem von ihm und seiner Begeisterung, die auch offenbar echt ist, also es gibt nicht viele Interviews mit ihm, aber wenn man ihn sprechen hört, dann sieht man jemand, der möchte etwas erreichen. Der ist da jetzt nicht hingekommen, um zu sagen, ja, wir führen das jetzt mal so fort. Und lässt sich von ihm überzeugen, unter anderem von ihm, seinen Vertrag doch noch zu verlängern. Also scheint ja diese Entscheidung eigentlich getroffen worden zu sein. Und trotzdem sehe ich aber dann Tommy Stroh halt ein paar Wochen später, und das hat er ja in diversen Podcasts und so weiter auch schon gesagt, sehe ich ihn dann aber Forderungen aufstellen, öffentlich. Und die großen Transfers fehlen. Also alle, die du genannt hast, das sind gute Spielerinnen. Sind das Spielerinnen, mit denen man in Champions League Halbfinale kommt? Ich schere sie jetzt ganz ungerecht über einen Kamm und würde sagen, nein. Weil solche Transfers hat nur der FC Bayern gemacht, deswegen ist der FC Bayern ja auch enttäuschter als Wolfsburg, glaube ich. Die Niederlage für Wolfsburg war heftiger, aber von denen war es noch weniger zu erwarten als von Bayern, weil die haben eben gehört natürlich dazu, Oberdorf, Stanway haben jetzt verletzt gefehlt, aber die haben eben eine Harder geholt, eine Eriksson geholt und so weiter und so fort. Das ist der große Unterschied zwischen Bayern und Wolfsburg. Und ehrlicherweise, ich verstehe das nicht so ganz. Also habt ihr euch jetzt drauf verständigt, dass man investiert, dann müsste es diese öffentliche Forderung nicht geben. Oder liegt da noch was im Argen?
Und mal ganz ehrlich, keiner hat so leicht wie der VfL, um zu investieren, weil es keiner sieht, was sie investieren. Diese Aussage, wir sind das Team mit dem kleinsten Budget im Viertelfinale, das ist zwar ganz nett, dass er das sagt, aber das zu belegen dürfte ihm schwerfallen, weil der VfL ja alles in Konzernprivileg in der großen Bilanz versteckt und die Zahlen, die da so rauskommen, ne, die sind irgendwie so ein bisschen unbelegt. Also ich glaube, die hätten schon die Möglichkeit, einfach mal mehr Geld reinzuschießen, wenn sie das denn ernsthaft wollten. Und jetzt müssen wir halt mal sehen, Jule Brandt wird zum Sommer hin wechseln. Also ob Stina Johannes jetzt in der 2 sich damit so einen Gefallen getan hat, Oskar, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wir haben sie auch gestern am Brentano-Bad, nachdem sie aus Bremen jetzt kam und die zweite Mannschaft bei uns unterstützt haben, herzlich begrüßt. Das ist alles in Ordnung. Und ich glaube, wir haben kein wirkliches Torfrau-Problem. Klar ist die Nummer mit Winkler da so ein Ding, aber kommen wir alles noch drauf. Aber Bernstein alleine, wenn die nicht performt, dann hat der VfL in der Spitze momentan, glaube ich, schon so ein bisschen Ladehemmungen, weil, ohne da Alex Popp jetzt zu nahe zu treten, es ist nicht immer 100% verlässlich, dass sie, wenn sie auf dem Platz steht, diese Torgarantie ist, die sie mal eine Zeit lang gewesen ist. Und ich glaube, mit Oberdorf, mit Brandt, das ist schon auch eine Schwächung für Wolfsburg. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie sie das auffangen. Weil sie haben natürlich mit Huth und mit Hegering, haben sie natürlich arrivierte Spielerinnen. Aber auch die kommen irgendwann mal in einen Teil und eine Phase ihrer Karriere, wo man dann schon auch junge, talentierte Spielerinnen an die Seite stellen muss, dass die da noch was weitergeben können. Also das klingt jetzt so nach Rentnerdasein, das meine ich jetzt so nicht. Aber da, natürlich wissen wir alle, ich mehr als ihr wahrscheinlich, ihr seid noch jung, dass die Leistungsfähigkeit halt abnimmt.
Ja, ich denke, es stimmt. Ich glaube, Svenja Huth, ein Saisontor. Übrigens, dafür hat sie schon 7 Assists, hat er zum Beispiel auch per Ecke das Bernstein-Tor, das erste dann, vorgelegt, aber stimmt absolut. Und das ist auch nicht, haben wir gerade so ein bisschen, oder ich den einen oder anderen Transfer gelobt, aber da fällt mir Fenner Kalmer ein, ne? Die haben sie jetzt im Winter schon frühzeitig aus dem Vertrag rausgelassen. Die hat ja in Holland ordentlich geknipst, richtig gut bei Twente Enschede, aber hat nicht geklappt. Da haben sie sich mehr erhofft natürlich, dann muss man aber schon erwarten, dass sie jetzt einen guten Plan B haben. Vielleicht noch bei den Bayern erwähnt, Caruso einfach mal, unter anderem auch Kapitänin, stimmt, bei Juve. Die holen sie dann einfach mal noch dazu. Jetzt stelle man sich vor, okay, die ist jetzt geliehen. Aber wie gesagt, da sind dann alle fit. Da kommt Stanway, da kommt Oberdorf. Das ist alles so viel Qualität, die sie da eben noch auch in die Spitze gebracht haben. Deswegen, also ich will noch kein Urteil fällen, weil wir sind jetzt noch in der sozusagen alten Saison, ehe man dann sieht, welche Transfers wirklich auch getätigt werden. Aber ja, von Wolfsburg muss schon jetzt was kommen, wenn sie eine echte Konkurrenz sein wollen und nicht auch von der Eintracht. Hatten wir auch bei Magenta immer wieder das Thema, ne? Wird jetzt vielleicht so der Rang abgelaufen? Ist jetzt die Eintracht vor dem VfL? Ja, aber wie gesagt, die Kontinuität bei der Eintracht, die guten Spielerinnen, die gute Arbeit, die zahlt sich aus. Und Wolfsburg muss jetzt schon nachlegen. Frankfurt wird auch versuchen, eine Barbara Dunst gut zu ersetzen. auch sich rüsten für die Champions League. Also von Wolfsburg muss auf jeden Fall mehr kommen. Ja, sehe ich auch so. Vielleicht hat Tommy Stroth, vielleicht wurde ihm zugesichert, das wird dann passieren, wir investieren. Aber er merkt, diese Transfers, die bleiben aus, die News bleiben aus. Mhm. Deswegen wird er vielleicht ein bisschen nervös, kann ich mir vorstellen.
Das ist nämlich so meine Ferndiagnose, dass da was nicht stimmt. Sonst könnte man jetzt gerade trotz aller sportlichen Niederlagen anders agieren und kommunizieren. Und ich bin sehr gespannt, welche Entscheidung da letztlich ja dann der Volkswagen-Konzern trifft. Die müssen das entscheiden. Ob das wirklich sich gerade so lohnt, bei den Männern zu investieren. Also ich habe das Spiel gegen Heidenheim analysiert und möchte mal sagen, also den besseren Fußball, den spielen eindeutig die Frauen, trotz aller Probleme, die man da auch erkennen kann. Aber gut, das ist jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Diskussion, die man da führen müsste. Erstmal für den Moment ist es natürlich für Wolfsburg das geschafft, was man schaffen musste eigentlich, nämlich dranbleiben an Eintracht Frankfurt. Jetzt geht's dann noch nach der Länderspielpause. Wir haben schon wieder eine Pause, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wie jedes Jahr. Man fragt sich jedes Jahr wieder, wie es so weit kommen konnte. Aber ja, wir haben schon wieder eine Länderspielpause. Danach geht es dann zum SC Freiburg und man wird noch spielen gegen Hoffenheim, Potsdam und Leverkusen. Das heißt, mit Hoffenheim noch ein Gegner, der hat in der Vergangenheit Wolfsburg manchmal schon mal geärgert. Und Leverkusen ist natürlich aktuell in einer sehr, sehr guten Phase. Für die SGS Essen ist es so, dass man mit 15 Punkten Vorsprung ja auch alle Ziele erreicht hat, die den Klassenerhalt betreffen. Es geht jetzt dann gegen Werder Bremen weiter für die SGS nach der nächsten Pause, die wir jetzt dann wieder haben. Jetzt haben wir indirekt immer wieder schon über Eintracht Frankfurt gesprochen. Lasst es uns endlich, wie Frank sicher sagen würde, auch mal direkt tun. Wir sprechen über das Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Für die Eintracht nach einer Niederlage in Freiburg, last minute, haben wir ja in der letzten Folge besprochen. Und für Werder nach dem Finaleinzug gegen den HSV im DFB-Pokal-Halbfinale. Ich hoffe sehr, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr euch da ein paar der Highlights angeguckt habt oder ein paar der begleiteten Videos, die man so über Social Media finden konnte. Das war schon ein besonderer Nachmittag, das muss man wirklich sagen. So, jetzt ging es für Werder Bremen eben ins Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und in der 7. Minute entscheidet sich dieses Spiel wesentlich in seiner Gestaltung, denn da gibt es mal wieder, muss man bei Werder inzwischen sagen, einen Platzverweis. Nach einer Ecke spielt René Wichmann den Ball unsauber in Richtung Strafraum der SGE und muss dann deshalb ins Laufduell mit Prasnica. Sie grätscht ihr den Ball weg. Ich glaube auch, dass sie ihn ganz leicht berührt. Es ist allerdings schwierig zu sehen und vor allem die Schiedsrichterin hat es nicht so bewertet und zeigt ihr die rote Karte. Und wenn man davon ausgeht, dass sie den Ball nicht spielt, ist das auch die korrekte Entscheidung. Wenn sie den Ball spielt, dann hätte man diese rote Karte nicht geben dürfen. Also ist dann letztlich eine subjektive Wahrnehmung auf dem Feld. Und die ist eben so, dass Werder ab jetzt in Unterzahl spielt. Zunächst hat Bremen zwar noch die größeren Chancen, also die größte mit einem Freistoß, den Stina Johannes parieren muss, aber dann kommt die SGE immer besser ins Rollen, hat mehrere Möglichkeiten, zweimal durch Pavelek und einmal durch Reuteler und dann passiert aber das, was manchmal der Fall ist, der Außenseiter in Unterzahl geht in Führung, nach einem Foul von Lürsen bringt Matthijs von der rechten Seite einen Freistoß nach innen und findet Ronan, die per Aufsetzer den Kopf per Kopf das 1:0 erzielt. Ich kann schon nicht mehr sprechen, zu viele Sendungen in der Vergangenheit. Die SGE kann aber noch ausgleichen in der 44. Minute. Wamser dribbelt klasse ihre Gegenspielerin aus und steckt auf Sens, die blind querlegen kann, weil sie einfach weiß, dass Lisanne Gräve zur Stelle ist und den Ausgleich erzielt. Woher weiß sie das? Weil Lisanne Gräve ist immer zur Stelle gewesen in diesem Spiel. Über die werden wir gleich noch länger sprechen. Und noch vor der Halbzeit kann Eintracht Frankfurt auf 2:1 stellen. Lürsen flankt mit viel Zeit in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf Wamser und die erzielt per Kopf das 2:1. In der 62. Minute fällt dann noch das 3:1. Anjomi sichert eine Ecke im zweiten Versuch. Das ist dann ein bitteres Tor für Werder Bremen, ehrlicherweise, denn eigentlich ist die Chance vermeintlich schon vorbei. Aber weil Anjomi dieses direkte Duell mit Saskia Matthijs so deutlich gewinnt und dann der Ball auch noch abgefälscht wird, unglücklich von Papai, fällt dann doch noch das 3:1. Und ganz hinten raus, ich überspringe jetzt eine Reihe von Chancen, die es noch gab. Unter anderem hätte Geraldine Reuteler definitiv auch das 4:1 erzielen können. In der 95. fällt es dann doch noch. Gräve bringt einen Freistoß von der rechten Seite nach innen. Und Schieber kommt am zweiten Pfosten an den Ball und trifft zum 4:1. Und dann gibt es hinten raus auch noch eine Verletzung auf Seiten der Bremerin. Also es war ein gebrauchter Tag. Aber damit immerhin ein erfolgreicher für Eintracht Frankfurt. Frank, ich denke, du hast viel zur SGE zu sagen, deswegen lass mal beginnen mit dem Blick auf Werder Bremen. man kann es natürlich nicht lösen von dieser roten Karte, über die man eben auch, ja, ich habe es ja schon versucht abzufangen, diskutieren kann. Aber darüber hinaus, wie hat dir denn Werder gefallen?
Ich bin natürlich sowieso mit einem kleinen Bauchkrummeln in das Spiel gegangen, weil das die eine Niederlage war in der Hinrunde, die uns natürlich Punkte gekostet hat und die mir sehr wehgetan hat, weil die durch diesen einen sehr schönen Schuss entschieden worden ist damals. Mhm. Und in Bremen steckt ja schon tatsächlich sehr viel Potenzial. Hast du ja nicht zuletzt in dem Pokalspiel auch gesehen. Also man geht sicherlich nicht so in das Spiel rein und sagt, das wird ein Selbstläufer 4-1 am Ende. Und tatsächlich glaube ich, dass diese rote Karte schon mitspielbestimmend war, weil Bremen ja auch sehr körperlich verteidigt. Also sie sind immer sehr robust in der Verteidigung. Sie gehen immer sehr schnell raus. Sie versuchen immer, den Ball und eine Angreiferin schon im Mittelfeld so zu attackieren, dass gar nicht so dieses Spiel, das wir bei der Eintracht eigentlich lieben, das nämlich dann sehr vertikal ist, dass das gar nicht zustande kommt. Und wenn du dann eine Spielerin weniger hast über 90 Minuten, dann ist das schlicht und einfach eine Aufgabe, die schwer zu bewältigen ist. Kannst du vorher nicht wissen, passiert dann aber halt einfach so. Und interessant fand ich, das habe ich mir aufgeschrieben, Peng hatte in der Anfangsphase die meisten Ballkontakte, weil wir sehr schnell versucht haben, da die richtigen Weichen zu stellen. Denn wir kamen ja schon mit einer nicht so schönen Serie auch tatsächlich an. Wenn du das Spiel gegen Freiburg siehst, was wir in der Nachspielzeit verlieren, wenn du das Spiel gegen Bayern siehst, im Pokal, wo wir hoch verlieren, in Wolfsburg, wo wir hoch verlieren. Es war einfach klar, dass hier mal was passieren musste, um mal wieder einen richtigen Vibe zu kriegen und eben auch mal wieder ein ordentliches Erfolgserlebnis. Also das habe ich schon zumindest gespürt, war das Zeichen der Mannschaft, was sie gezeigt haben, dass sie versuchen, auch wirklich nach vorne zu spielen. Es flachte dann ein bisschen ab zur Mitte der ersten Halbzeit. Und ja, also jetzt mal ganz ehrlich, dieses Tor darf halt so überhaupt gar nicht fallen. Also dann hast du eine Tanja Pawolik, die von zwei Bremerinnen umringt ist, von denen eine dann den Ball reinköpft. Das mit einem Freistoß aus dem Halbfeld. Ich meine, wir waren in der Hinrunde die beste Abwehr. Und es tut mir in der Seele weh, dass das nicht mehr der Fall ist. Uns fehlt hinten zu viel Stabilität. Und uns fehlt schlicht und einfach, ich mache das an einer Personalie fest, eine Sarah Dorsun, die da hinten einfach den Laden zusammenhält. Du merkst, dass die gerade verletzt ist, dass sie nicht da ist. Ich glaube, sonst wäre das Ding gegen Freiburg so auch nicht ausgegangen, wenn sie da gewesen wäre. Das tut mir ein bisschen weh. Nichtsdestotrotz, ich war nach der roten Karte schon guter Dinge, dass wir, wie ich schon beim Bayern-Spiel gesagt habe, mit Geduld und mit den richtigen Nadelstichen das schon in die richtige Richtung bringen können. Jetzt habe ich sehr viel geredet, sorry. Übrigens, so, dass ich Eintracht präjudiziert bin, mag ja sein. Ich versuche aber im Rasenfunk immer sehr offen an die Kommentierung zu gehen. Das will ich nur mal sagen.
Das wissen doch auch alle, die hier hören. Und man muss halt aus Bremer Sicht, muss man sagen, das war halt einfach der schlechtestmögliche Nachmittag. Lina Hauseke verletzt sich noch beim Aufwärmen. Ja. Dann siehst du diese frühe rote Karte. Livia Peng hat sich nach 10 Minuten noch am Oberschenkel behandeln lassen. Da muss man ja schon dankbar sein, dass das noch gut ging.
Ich bin mir nicht sicher, ob
das nicht... War das die taktische Unterbrechung und ich bin drauf reingefallen? Oh nein! Böse.
Also, sorry, das mag jetzt meine Eintrachtbrille sein, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es sich wirklich ernsthaft verletzt. Der Oskar lacht schon. Also ich hatte das Gefühl, dass das tatsächlich ein taktisches Ding gewesen ist. Und das habe ich mir ohne Witz genauso auch aufgeschrieben, weil wir waren dann schon in der Drangphase drin und ich hatte das Gefühl, sie will mal ein bisschen Zeit rausnehmen. Weil das sah weder von der Situation sehr ernst aus und auch nicht auf dem Platz sah das sehr ernst aus. Sorry, also ich will dir gar nicht unterstellen,
total Sinn. Dass ich bin voll drauf reingefallen. Das würde total Sinn.
Das will ich dir gar nicht unterstellen. Das ist aber, ja Wahnsinn. Weil ich saß wirklich da und habe das Spiel gesehen und habe gedacht, das kannst du mir jetzt gerade nicht verkaufen, dass du ernsthaft einen Einsatz brauchst.
Ja, das ist der Bayern-Move. Maler, lass dich mal fallen, du spürst was. Ah, Schiri,
also noch nicht mal so dramatisch.
Ah,
aber ja.
Ah, ja, okay, gut.
So Vibes dumm. Hatte ich schon ein bisschen.
Ja, ja, okay, dafür. Also lässt sich nicht komplett negieren. Aber was man eben sagen muss, ist, also Thomas Horsch hat danach richtigerweise gesagt, gebrauchter Tag, schlechtes möglich gelaufen und dafür hat sich das Team noch gut aufgelehnt. Ja, das stimmt, aber 3-26 Schüsse. Also es gab einfach nach diesem Tor gab es noch einen Schuss, nee, zwei, Entschuldigung, zwei Schüsse gab es noch, nee, nach dem Tor nur einen, genau, war doch richtig, wie ich es mir aufgeschrieben hatte, der war in der 48. Minute dann keinen einzigen mehr, 48. Minute, ja. Letzter Schuss und was eben auch zu diesem Spiel mit dazu gehört, die Abseitslinie hat mehrmals Werder Bremen gerettet und zwar schon in der Phase, in der Werder eigentlich gut war. Also du hast es ja zu Recht angesprochen, Livia Peng hatte viel den Ball, sie haben es auch immer wieder geschafft, so konstruktive Ballbesitzphasen hinzubekommen. Erst in der zweiten Hälfte haben sie irgendwann nur noch rausgeprügelt, weil sie nicht mehr die Kraft hatten, danach zu rücken. Aber in den Phasen allein Laura Freigang, die wäre zweimal frei durch gewesen und das waren jetzt nicht so Abseitsentscheidungen. Also sie waren quasi so knapp, dass wir beide wahrscheinlich nicht sagen können, ob es wirklich Abseits war, weil es gibt ja nicht die Kamera, die es so genau auflöst. Das heißt, lass eine davon laufen und dann haben wir ein 1-gegen-1 von Laura Freigang mit Livia Peng. Also das kommt halt schon mit dazu zu diesem Spiel und zeigt aber ja auch eine Stärke von Eintracht Frankfurt, glaube ich, dass man es geschafft hat, eigentlich konstant über das Spiel hinweg Torgefahr zu entwickeln. Es ist dann eine Ironie des Fußballs, dass man in Rückstand gerät, aber es ist nicht so arg überraschend, dass man das sogar innerhalb kürzester Zeit noch gedreht bekommt. Und das ist ja die gute Nachricht, die du wahrscheinlich vor allem aus diesem Spiel mitnimmst. Also die Offensive, die funktioniert wieder und man hat sich wieder in eine ganz gute Situation gebracht, um jetzt dann vielleicht auch im Heimspiel gegen Bayern bestehen zu können.
Ja, ich meine, wenn du eine Anjomi und eine Volta noch von der Bank bringen kannst, ist das schon erstens mal auch kein Potenzial, was allzu schlecht ist. Also da hat Nico ja auch die Möglichkeit, nochmal ganz andere Impulse zu setzen, von Schieber ganz zu schweigen. Und was mir halt ein bisschen wehtut in der Offensive, sind die Ladehemmungen der Laura Freigang, weil sie schon einige Chancen bekommt, aber eben nicht diese schlafwandlerische Sicherheit hat, die sie in der Hinrunde gehabt hat, die zu diesen 12 Toren überhaupt geführt hat, die sie auf Platz 2 stehen lässt. Wenn sie weiter so gescored hätte, hätte Bernstein auch noch ein 6. und 7. machen können von mir aus. Aber da sind halt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es an nichts festmachen. Ich glaube nicht, dass es an ihrem Einsatz liegt, weil der ist immer vorbildlich. Aber es ist halt einfach so, dass das nicht so zusammenkommt. Und dann hast du eben so ein Tor wie von Nicole Anjomi, die sich einfach denkt, ach komm, dann umrunde ich sie mal wie so eine Slalomstange und zieh das Ding halt einfach mal aufs Tor. Das war ja einfach eine irre Entscheidung, das so zu machen. Normal spielt das jeder erstmal hinten raus, die Linie lang. Und sie denkt sich, oh nee, komm, ich bin noch schnell und zieht das Ding rein. Also das ist dann schon großartig und nochmal, ich wünsche ja Laura, dass sie von mir aus auch gerne gegen die Bayern ihre Torflaute überwindet.
Ja, ja, aber das ist natürlich schon mit das große Thema bei Eintracht Frankfurt, muss man sagen. Aber eben in dem Spiel hat vieles gut funktioniert. Wamsa als Rechtsverteidigerin, ich meine, es ist so ein bisschen schwierig zu bewerten, weil wir dann so wenige Offensivaktionen von Werder gesehen haben. Und irgendwann konnte sie ja dann quasi rechts außen offensiv spielen, wie immer, weil Werder so tief stand. Da war sie gut. Aber Lisanne Gräwe habe ich ja auch schon angesprochen. Einfach dieses Nachrückverhalten in den Strafraum, das war nahezu perfekt. Also sie war eigentlich immer mit da, wenn sie hätte da sein sollen. Und das war schon alles sehr gut. Nina Lürsen hat sich so ein bisschen freigespielt, hatte ich den Eindruck. Also das scheint schon alles ganz gute Möglichkeiten gerade bei der Eintracht zu sein.
Ja, absolut. Ich finde auch, fällt eben nicht so schwer ins Gewicht, wenn auch Laura Freigang, die macht zwar gerade die Tore nicht, ne, aber du, vielleicht hast du diese Hackenvorlage vor Augen. Ja,
stimmt.
Ja. Überragend da an der Torlinie nochmal zur Mitspielerin, also und hier und da überragende Zuspiele, also dann übernimmt sie halt die Rolle mit den Assists. Also das ist natürlich das eine Thema, was ist mit Laura Freigang, die war ja, glaube ich, zum Ende der Hinrunde Europas Beste, ne? Also allen Top-Ligen hatte die meisten Tore und Torbeteiligungen, also war sie so extrem gut, dass es jetzt halt umso mehr auffällt. Aber so ein anderes Thema, wie seht ihr es, Nicole Anjomi nicht bei der Nationalmannschaft im Kader, hat mich schon verwundert. Klar, die kommt auch oft von der Bank, aber die weiß, wo das Tor steht, gegen Freiburg war es, kommt sie rein, Sekunden später macht sie das Tor. So eine Qualität und die gibt so einem Spiel immer nochmal eine richtig tolle, eine andere Note, auch mit ihrem Speed, mit ihrem Tempo, eben mit ihren tollen Abschlüssen, kann ich nicht so nachvollziehen, warum sie jetzt, glaube ich, schon das zweite Mal gewesen, nicht beim DFB in den Kader berufen wurde.
Frank?
Ja, du hast so tief Luft geholt, Max, dann sag's auch.
Ja, ich meine, alle, die Nationalteams-Folgen gehört haben, die zu den letzten Länderspielen, die können, glaube ich, schon so erahnen, in welche Richtung das geht. Also mein Eindruck von Christian Wück und seinem Trainerteam ist, dass die nach Profilen Spielerinnen aussuchen, was völlig legitim ist. Ich will das nicht per se kritisieren, dass sie quasi gewisse Profile suchen und auch eine klare Vorstellung haben von der Art von Fußball, die das Team spielen soll, gar nicht so sehr in den taktischen Details, sondern eher so im Output, sage ich mal. Also wo kommt die Torgefahr her? Flanke, Kopfball, Tor ist da jetzt schon eines der allerersten Mittel. Und da muss man sagen, fällt einem ja Nicole Anyomi jetzt zwar nicht negativ auf, aber neben der Gio Hoffmann sieht man dann, okay, gut, das sind einfach dann zwei verschiedene Spielerinnen. Und dann könnte ich vor diesem Hintergrund verstehen, warum man die eine nominiert und die andere nicht. Das ist mein Eindruck, den ich bisher habe. Meine Meinung dazu ist erklärungsbedürftig, glaube ich. Also ich glaube, dass das so nicht funktionieren wird. Und ich glaube vor allem, dass das ganz große Problem ist, aber das bahnt sich eher so an. Das kann auch sein, dass eine gute EM dass dann da nie jemand drüber spricht. Aber auf der einen Seite haben wir die Rückkehr des Leistungsprinzips ins Nationalteam, dass es nicht da war. Das hatte viel mit Pragmatismus zu tun. Also Horst Rubisch hatte gar nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie war nicht seine Aufgabe, da ein Leistungsprinzip einzuführen. Und in der Endphase von Forst Hecklenburg hat man das gesehen, was du öfter siehst, wenn TrainerInnen-Teams länger mit einem Team zusammenarbeiten, dann gibt es dieses klassische Leistungsprinzip auch nicht mehr, weil du kannst dich nicht davon lösen, dass eine Spielerin in der Vergangenheit schon mal ein gutes Turnier gespielt hat. Das ist völlig menschlich und ist vielleicht auch richtig. Aber das heißt, wir haben eigentlich ein Leistungsprinzip wieder eingeführt oder scheinbar ist es zumindest eingeführt mit auch neuen Namen, die reinkommen, mit vielen Experimenten, wie es ja Christian Wück selber sagt. Aber ich finde, dass das Leistungsprinzip dann doch nicht auf allen Ebenen durchgezogen wird, außer es geht eben über solche Spielerinnenprofile, weil dann kannst du es erklären, warum Anyomi zum Beispiel keine Chance bekommt. Es gibt auch noch ein paar andere Spielerinnen. Ich meine, Caro Simon hat es neulich auch erzählt, dass sie im Grunde raus ist aus dem Nationalteam. Und auch das kannst du von Profildenken her, kannst du das verargumentieren. Wenn es aber jetzt nur nach Leistung ginge, wäre es schon komisch, die Linksverteidigerin des FC Bayern mit der besten Abwehr in der Liga und internationaler Erfahrung nicht mal einzuladen. Und das ist eben das, wo ich finde, es gibt quasi viel Erklärungsbedarf rund ums Nationalteam und verständlicherweise wird es aber jetzt nicht alles offengelegt, weil da müssen auch gewisse Dinge intern bleiben, aber der DFB muss dann, glaube ich, damit leben, dass wir dann solche Fragen diskutieren und vielleicht dann auch mal eine andere Meinung haben als Christian Wück. Also sehr lange Antwort zu einer eigentlich kurzen Frage, ich verstehe es auch nicht so ganz, ich kann es mir nur so hier leiten.
Also ich ergänze nur was ganz Kurzes.
Danke.
Ja, wenn Nicole Anyomi was macht, ist es in der Regel spektakulär, wie dieses Tor am Wochenende beispielsweise, wo sie dann einfach mal einen kurzen Sprint ansetzt und dann, klar, mit ein bisschen Glück, aber das Ding halt versenkt. Aber sie trifft eben auch nicht immer die richtige Entscheidung. Sie hat schon öftermals Szenen, wo sie sich festdribbelt, wo sie nicht richtig nach der Gegenspielerin guckt, wo sie immer sehr viel versucht, auch selbst zu machen. Und vielleicht ist das einer der Punkte, der dann auf dem Zettel irgendwie auf der Sollseite gestanden hat. Weil, ja, natürlich hast du eine Spielerin, die auch mal was Disruptives macht, die eben nicht immer diese 0815 Laufwege und so weiter macht. Aber das Problem an der Sache ist, da fehlt ihr vielleicht ein bisschen die Stabilität und die Torgeilheit, nenne ich es jetzt mal, und die hundertprozentige Sicherheit, was richtige Entscheidungen anbetrifft.
Vielleicht auch noch kurz ergänzt. Also sehe ich zum Beispiel auch bei Jule Brandt, die ist eine überragende Spielerin, aber die trifft auch nicht immer die richtige Entscheidung. Die ist dann auch dabei. Und denken wir an das Hinspiel im Stadion am Brentanobad, wie eigentlich Nicole Anyomi den VfL Wolfsburg in einem großen Spiel dann im Alleingang abschießt, nicht 3-0, aber sie macht zwei Tore. Also sie zeigt einfach auch, sie hat diesen Killerinstinkt vorm Tor. Und ich weiß nicht, ob wir so viele Spielerinnen auch im DFB-Team haben, die diesen Killerinstinkt schon unter Beweis gestellt haben, beziehungsweise selbst wenn wir nach Profilen auswählen bei der Nationalmannschaft, wäre es dann nicht auch gut, einfach noch eine Spielerin dabei zu haben, die vielleicht so ganz anders ist als das, was man eigentlich sich überlegt hat. Also immer noch so einen Joker parat zu haben und da finde ich, passt sie perfekt.
Würde ich zustimmen. Vergleichbare Situationen hat man im Mittelfeld mit Sidney Lohmann, die quasi auch dieser Spielerinnen-Typ ist, dass du eben auch sagst, naja, 20% der Aktionen sind Ausschuss, die haben nicht funktioniert, aber die 80%, die funktionieren, die können auch alleine ein Spiel kippen lassen. Und das ist eine Qualität, die haben nicht viele Spielerinnen. Ich meine, man muss auch nochmal einschränkend dazu sagen, auch für Christian Wück ist die Situation jetzt keine leichte. Er hatte quasi vier Testspiele in dem Sinne, dann ging es los mit der Nations League, die ja gleich eine Qualifikation bedeutet und jetzt geht es dann direkt in die EM rein. Es gibt wahnsinnig wenige Trainingseinheiten und sehr, sehr viele offene Fragen, also Nationalspielerinnen, die zurückgetreten sind, Torhüterinnen, Frage ist offen, haben ja auch einen riesen Fass draufs gemacht mit einem Fünfkampf und jetzt ist es am Ende doch an Katrin Berger geworden. Könnte man auch ewig drüber diskutieren. Aber deswegen ist es quasi, glaube ich, auch in sehr kurzer Zeit müssen sehr viele Entscheidungen getroffen werden. Und dann wäre es auch natürlich, wenn Vertrauen da eine Rolle spielt. Und das ist zumindest der Eindruck, den ich immer mehr gewinne, wenn ich mir Nominierungen angucke und auch Startelf auf Varianten, die es eben gibt, jetzt in den Spielen, in denen es jetzt gezählt hat, die letzten in der Nations League, dass dann eben manchen Spielerinnen mehr vertraut wird als anderen. Und das wäre ja auch für sich genommen legitim. Es ist aber halt dann auch diskussionswürdig. Aber jetzt will ich nicht schon wieder anfangen. Es tut mir leid, ich bin eben jetzt. Ihr haltet euch so schön kurz, aber der Max, der kommt dann immer ins Labern. Naja, ich sage jetzt noch den Hörerinnen und Hörern, dass es dann nach der Länderspielpause weitergeht für Eintracht Frankfurt mit eben dem Spiel gegen den FC Bayern. Ich weiß gar nicht, über 20.000 Karten sind, glaube ich, gerade verkauft, Frank, oder? Ja, also schauen
das
wir mal.
Das ist genau richtig.
Das wird sicherlich auch interessant werden. Für Werder Bremen geht's zur SGS Essen. Werder mit 23 Punkten auf Rang 8. Jetzt vor allem voll fokussiert aufs DFB-Pokalfinale. Das wird das Highlight und könnte der Abschied für Horsch werden. Aber das werden wir dann auf jeden Fall noch thematisieren. Müssen wir jetzt nicht tiefer reingehen? Und vielleicht schaffe ich es jetzt auch schneller, über die Spiele drüber zu gehen. Ich probiere es zumindest, liebe Hörerinnen und Hörer.
Bevor du das machst, bremse ich dich nochmal, weil das wird ja auch ein sogenanntes Highlight-Spiel sein, Frank, also die Eintracht gegen die Bayern. Das wird ja im Waldstadion sein. Und diese magische Marke mit den 20.000, die hat halt schon auch eine Relevanz, weil du vorhin beim Bayern-Spiel, sorry, dass ich da zurückspringen muss, angesprochen hast, warum spielt man nicht öfter im großen Stadion? Das hat harte wirtschaftliche Gründe einfach. Also ich meine, bei der Eintracht ist der Break-Even irgendwo bei 13, 14, 15.000 und wir haben noch nicht viele Frauenspiele gehabt, wo wir diese Größenordnung auch selbst in der Champions League geknackt haben. Gegen Barcelona natürlich, Riesenaufriss. Ja, wir haben mal ein sehr gepushtes Spiel gegen Wolfsburg gehabt mit 24.000. Es war ja zwischenzeitlich sogar mal der Ligarekord, bevor Köln das völlig berechtigt abgesahnt hat. Aber das kann ich dir aber auch noch aus der Fanbrille ein Stück weit erklären, weil, also das ist jetzt nicht böse gegen die Bayern-Fans, mit denen tausche ich mich auch beim Fan-Netzwerk immer super aus, ist überhaupt kein Ding. Aber wenn du von diesem kleinen Stadion kommst und wenn du dir mal das Bayern-Spiel beispielsweise am Campus jetzt anguckst, da ist so eine Gruppe von 20 Leuten, da hast du ein Megafon, das ist die Trommel, da ist so eine Art Capo, ihr habt sogar zwei, glaube ich, und die haben dann so ein kleines Grüppchen, was dann Stimmung macht. Das ist total cool im Campus, das ist bei uns geil am Brentanobad, weil wir haben die Nutria-Bande, wir haben dann uns als EFC-Adlerträgerinnen, die wir dann Lärm machen und das gegenseitig auch ein bisschen abwechseln und so weiter. Wenn du das halt in 60.000-Mann-Stadion verfrachtest, was 10-mal so groß ist wie das, wo du normalerweise unterwegs bist, und dann kriegst du die Bude nicht voll mit Leuten, die da auch ein bisschen mitmachen, dann ist das eine echt traurige Veranstaltung. Und das sind schon auch zwei Teile der Wahrheiten. Das Wirtschaftliche und aber auch die Fan-Identifikation mit dem Stadion. Das darfst du halt auch nicht außer Acht lassen. Jetzt glaube ich, dass die Bayern immer viele Leute reinkriegen, weil es halt auch die Bayern sind, aber wenn man das jetzt mal wieder ein bisschen wegnimmt und sagt, zum Beispiel in Frankfurt, wir müssen schon hart dafür arbeiten, dass so viele Leute dann zum Frauenspiel ins Waldstadion kommen, und das ist ein Faktor.
Klar, und du hast natürlich beim ausverkauften Spiel am Brentanobad gegen Wolfsburg, da hast du gesehen, auch dieses Stadion hat eben seinen Charme, ich verstehe auch sehr gut,
ja, wenn 5.700 gegen Bayern, das war der Wahnsinn.
Genau, ach, gegen Bayern war das, ja.
Ja.
Und es gibt ja auch diejenigen, die sagen, nee, ins Waldstadion möchte ich nicht. Ja, ja. Ist ein großes Thema, aber auch da schaut euch einfach an, wie es andere Ligen machen. Schaut euch die Champions League an, wenn ich dann eben da City sehe, wenn ich Chelsea sehe oder auch Lyon. Ja, da gibt's auch, oder Arsenal war auch der Fall. Da gibt's natürlich auch die eine Seite, wenn da die Kamera hinzeigt, denkt man sich, schalt mal lieber um auf die andere Seite, wollen wir sehen. Da sieht's gerade spektakulärer aus. Ja, klar, aber es muss halt auch irgendwie wachsen. Also von allein wird's auch nicht kommen. Also die Vereine können jetzt auch nicht drauf warten, dass immer die, wenn sie schnipsen, 40.000 kommen und es sich dann lohnt. Nee, ihr müsst schon durch das harte Tal der Tränen durch, in dem es erstmal Geld kostet. Aber gut. So. Potsdam gegen Hoffenheim. In aller Kürze, ich mache es jetzt wirklich kurz, denn dieses Spiel war auch aus Potsdamer Sicht bemerkenswert ereignislos. Also es ist einfach für Potsdam wenig gelungen. Für Hoffenheim war die Frage, wie kommt man nach dem Halbfinalspiel gegen die Bayern im DFB-Pokal jetzt wieder in der Liga zurück. Und Potsdam stand natürlich unter Druck, denn man wusste schon, Köln hatte gewonnen, hat damit 6 Punkte Vorsprung. Wäre es irgendwie möglich, was zu reißen gegen die TSG? Und die Antwort, sie fiel sehr, sehr früh. Nein, es war einfach gar nichts möglich. Es war ein Klassenunterschied auf allen Positionen. Und dann nenne ich jetzt auch, glaube ich, einfach auch nur die Torschützinnen. Wenn euch die Highlights interessieren, da werdet ihr die Tore alle nochmal sehen können. 9. Minute Mehmeti, 19. Minute Cerci, 32. Minute Jansens, da steht es dann schon 0-3. Und in der zweiten Hälfte ging es weiter. 58. Minute Cerci, Delacau in der 60. zum 0-5. Aus Sicht der Turbine, dann hat Hoffenheim fast so ein bisschen milde walten lassen, wirkt es zumindest in manchen Aktionen. Und hinten raus gibt es aber dann nochmal 2 Treffer von Delacau, 82. Minute und 87. Minute, und das ist eben dann der Endstand. 7 Hoffenheim, Potsdam 0. Und damit, so ehrlich muss man sein, auch die Bilanz eines Absteigers. 4 Tore erzielt, 61 kassiert, 1 Punkt hat Potsdam. Ich weiß nicht, Oskar, gibt es noch neue Dinge, die man zur Turbine sagen kann? Oder ist es eine Wiederholung des Immergleichen, auch wenn man zwischendurch kleinere Fortschritte sieht, aber leider dann doch in jedem Spiel feststellen muss, es reicht halt nicht.
Ja, also ich habe häufiger mit dem Kurt Russ natürlich auch mich ausgetauscht, und er hat schon das Gefühl, dass er eine Idee hat, teambildende Maßnahme hier, teambildende Maßnahme da. Gemeint, wir werden immer mehr eine Einheit, es wird besser. Ganz ehrlich, es waren ja auch enge Partien gegen Essen durch 2 Elfmeter, das 1-2 verloren. Auch gegen Freiburg war es ganz knapp. Koracikai mit dem einen Tor. Also das hat auch nicht so sollen sein hier und da, aber wenn du so ein entscheidendes Spiel hast und du weißt, okay, das ist eigentlich unser letzter Strohhalm, und dann gehst du da 0-7 unter, das ist schon bitter. Und keine Ahnung, sie haben Plöchinger im Winter geholt, der hat jetzt auch nicht gerade einen Sahnetag. Eigentlich muss dann so ein Wintertransfer auch wirklich eine Veränderung bedeuten, eine positive, aber natürlich lag es jetzt nicht an ihr. Das ist einfach zu wenig, und jetzt glaube ich, solange rechnerisch alles noch irgendwie geht, soll man ja nicht sich festlegen, aber ich glaube, das können wir alle machen, weil das ist durch. Und Turbine Potsdam, wir haben ja im Vorfeld schon über das eine Nadelöhr geredet, wo vielleicht noch Turbine in der Liga bleiben könnte, wo sie noch durchschlüpfen könnten, nämlich wenn es keinen Absteiger gäbe, aber dann müsste eine zweite Mannschaft in der zweiten Liga und eine, die nicht die Lizenz für die Bundesliga beantragt hat, unter die Top 3 bzw. 4 kommen, und das wird nicht passieren, auch wenn da Frankfurt 2 top ist. Also von dem her glaube ich, geht da der Turbinestern nach einmal runter, wieder hoch, wohl ziemlich eindeutig wieder unter. Und du hast es gesagt, die Statistik ist bitter. Ich habe es mir aufgeschrieben, Moment, war auch übel, 26-74% Ballbesitz. Das ist nicht so toll. Und im Torschussverhältnis stand es 4-28. Also wenn du weißt, das ist eigentlich das Spiel, wo wir es noch irgendwie rausreißen müssen, ist natürlich viel, viel zu wenig, auch noch zu Hause im Kali, so steigst du ab.
Dann hast du aber eine Zweikampfquote von 50-50, ne? Das hat mich noch am meisten überrascht, hat ja aber halt überhaupt keine Aussagekraft, weil sie völlig untergegangen sind. Das ist tatsächlich so. Ich habe mir als Zusammenfassung geschrieben, desolate Potsdamerinnen auf dem Weg in die zweite Liga. Das war meine Zusammenfassung des Spiels. Weil selbst wenn die gegen Jena gewinnen, dadurch, dass Jena jetzt die 3 Punkte geholt hat, FC reden wir ja auch noch, ist ja dasselbe Spiel, ja. Aber das, was Potsdam da auf den Platz bringt, das ist schon wirklich fast, da musst du schon fast Mitleid haben. Das ist total irre. Ich sprach ja über den DFB-Kongress, da hatten die Meisterschale mit dabei und den DFB-Pokal mit dabei. Und in den Nullerjahren siehst du genau 2 Vereine, die sich gegenseitig permanent die Pokale hin und her schieben. Das ist der FFC und das ist Potsdam. Und mit dem Aufkommen von Wolfsburg reißt das komplett ab. Und dann sind diese 2 Vereine Bayern und Wolfsburg. Und das ist halt schon absolut krass. Und also mir tut's in der Seele weh einfach, weil ich gedacht habe, Mensch, die kommen jetzt wieder hoch. Dann haben die dieses Chaos im Verein gehabt, wo sie wirklich einmal alles durchtauschen mussten von links nach rechts mit neuem Trainer, neues Management, alles. Da ist einfach offensichtlich kein Potenzial da. Und deswegen, wenn sie diesmal wieder runtergehen, da habe ich mich auch mit einem Potsdamer unterhalten, die sehen dann selber eigentlich überhaupt keine Möglichkeit mehr, aus der Liga 2 noch einmal Fuß zu fassen. Zumal, haben wir heute mehrfach diskutiert, die großen Bundesliga-Vereine alle jetzt nachkommen. Stuttgart, Dortmund, die bauen jetzt nach und nach die ganzen Sachen auf. Und irgendwann werden wir eine erste Liga haben, die genau dieselben Vereine repräsentiert, die auch die Männerbundesliga hat. So traurig das ist.
Vielleicht ist das weitere Problem noch on top für Turbine, dass ja auch in der Region jetzt Vereine sie richtig anschicken. Mhm. Viktoria Berlin ist da zu nennen, die haben da große Pläne. Union ist auf dem besten Weg aufzusteigen in die Bundesliga. Hertha legt jetzt auch richtig nach. Also ich sehe es genauso wie du, Frank. Es wird richtig schwer, wieder zurückzukommen. Hab so ein bisschen im Kopf so diese Parallele mit Duisburg, ne? MSV, der auch da eine sehr glorreiche Vergangenheit hat und dann ging es runter und eigentlich wusste jeder oder ja, sieht ja auch so aus, als würde es sich bewahrheiten, dass es dann auch nicht mehr so schnell oder vielleicht auch überhaupt nicht mehr hochgehen wird.
Und was es so schwer zum Ansehen gemacht hat, war, dass du gesehen hast, dass sie um den letzten Strohhalm wissen, dass sie den irgendwie greifen müssen und sie versuchen mutig zu sein. Das ist ja sowieso das, was Kurt Roos eigentlich ganz gut geschafft hat, dass die Turbine eben nicht mehr nur im tiefen Block steht, sondern dass sie eben auch Phasen haben, in denen sie höher pressen und eben versuchen, einfach die Gegnerin zu Fehlern zu zwingen, damit die Chance irgendwie maximiert wird, ein Tor zu erzielen, was ja einfach bisher erst 4-mal passiert ist in 18 Spielen. Und das machen sie auch und sie machen das mit viel Engagement. Aber es ist halt, also es gab in dem Spiel, gab Szenen, in denen Potsdam hochgepresst hat und ballnah in Unterzahl stand. Dann brauchst du nicht hochpressen. Also das ergibt einfach gar keinen Sinn. Hoffenheim musste sich manchmal nicht mal anstrengen, da drüber zu spielen. Und Hoffenheim hätte sowieso sehr gute Chancen gehabt, wo Hoffenheim die Torhüterin gerne mit einbindet ins Pressen. Das heißt, sie sind sowieso schon schwerer zu pressen, wenn auch natürlich nicht unmöglich. Aber sie finden immer wieder über Laura Dick, die jetzt wieder im Kasten stand mit Maske, finden sie ja dann meistens dann doch die Sechserin oder sie spielt halt auf die Außenverteidigerin raus. Und dann müssen ja alle wieder rüberschieben und dann Hoffenheim schafft es dann auch wieder, das Pressing wieder in die andere Richtung zu schieben. Also sprich, es wäre eh schon schwer gewesen und in der Art und Weise, wie es ausgeführt wurde, war es absehbar nicht möglich. Plus, dann sind natürlich auch so früh die Tore schon gefallen. Also ab dem 2-0 eigentlich, weißt du schon, es klappt nicht, noch mit dem Zurückkommen. Und das macht es auch schwer zu bewerten, weil man will auch jetzt, also man muss es kritisieren und man muss auch den Kontext aufmachen. Man erzählt aber letztlich dann doch irgendwie immer dasselbe. Und bei Hoffenheimer Sicht, glaube, Hoffenheimer Seite kann man dann vielleicht fast noch mehr mitnehmen aus diesem Spiel, weil da war eben die Frage, wie verkraftet man das 2-3 gegen die Bayern im DFB-Pokal nach 2-0 Führung? Da gibt es auch den Kontext, dass Stefan Lerch den Verein verlassen wird nach der Saison. Auch da scheint man, glaube ich, also in der Formel 1 ist es ja manchmal so, dass die gar nicht mehr am aktuellen Auto planen, sondern schon das nächste Auto bauen, um zu sagen, also nächstes Jahr greifen wir an. Und in dem Modus, glaube ich, ist gerade die TSG aus Hoffenheim. Die wollen jetzt noch irgendwie Punkte sammeln, so viele wie geht natürlich. Was sollen sie auch anders anstreben? Das hat Julia Higgesberger auch bei Nina im Podcast erzählt. Hat sie im Grunde das auch so gesagt, ja klar, wir wollen jetzt so viele Punkte wie möglich und so weiter und so fort. Aber nächstes Jahr, da müssen wir dann aber unsere Ziele erreichen, weil die Saison, die war einfach, die hat genervt, die war nicht gut, so wie wir es gerne gehabt hätten. Und das hast du sogar in diesem Spiel dann schon gesehen. Ich glaube auch, dass du das an manchen Einwechslungen jetzt auch schon sehen kannst, dass diese eben so ausprobieren. Da hilft es dann auch, dass eine Della Cao einen Hattrick macht. Das ist natürlich eine Empfehlung fürs Cockpit im nächsten Jahr. Und so hat sich's dann irgendwann nämlich fast schon angefühlt wie ein Testspiel, würde ich sagen. Also ohne das despektierlich gegenüber Turbine zu meinen, aber eben einfach, weil zu sehen war, es kann hier nichts mehr passieren.
Ja, und ich finde, man merkt schon die mutigen Entscheidungen ja von Theodedes vor der Saison auch mal die ganz Jungen ranzulassen, also allein schon Zufekovic gegen Laura Dick zu tauschen oder auch im zentralen Mittelfeld auch mal eine ganz Junge ranzulassen, Dongus als Kapitän dann auf die Bank und so weiter. Also da waren viele mutige Entscheidungen dabei, die auch erstmal dann nach und nach sich finden mussten, greifen mussten. Und jetzt haben sie jetzt schon in der Rückrunde so viele Punkte geholt wie in der kompletten Hinrunde. Also haben jetzt 5 Siege aus den 7 Spielen. Das ist natürlich schon ein Zeichen, ein Signal, in welche Richtung es gehen soll und gehen kann. Dann in der nächsten Saison sind wir sehr gespannt. Also auch so eine Verlängerung mit Jill Jansens ist ja auch ein gutes Signal. Ne? Wenn Melissa Kössler vielleicht noch mehr funktioniert, wie sie es auch könnte, Dann ist das ja ein unfassbar guter Sturm. Übrigens auch noch bitter für Turbine, beide ja auch bei Turbine Potsdam gespielt, Cerci und Kössler. Aber Kössler, im Hinspiel hatte sie noch einen Doppelpack beim 6-0. Ansonsten, ich glaube, insgesamt 3 Saisontore für eine Stürmerin zu wenig. Aber wenn die wieder all ihr Potenzial bringt, haben sie da auch nochmal einen Schub. Und ich finde, also das merkt man schon, dass da gute Entscheidungen getroffen werden. Bin auch gespannt, was da noch passiert, transfertechnisch bei der TSG.
Und dann noch Jubiläum für Fabienne Dongus, die ja nach der Saison zum, Achtung, VfB Stuttgart wechselt. Haben wir vorhin quasi auch indirekt schon angesprochen. 200 Spiele im Trikot der TSG, das ist natürlich auch wirklich ein Meilenstein. Also Potsdam ist so gut wie unten mit einem Punkt jetzt nach 18 Spielen, wird als nächstes dann in Jena spielen. Das könnte dann schon die Vorentscheidung sein. Und für Hoffenheim geht's dann nach der Länderspielpause zu Hause gegen RB Leipzig weiter. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Teams. Und dann wollen wir doch auch noch auf Leipzig gegen Freiburg blicken. Freiburg natürlich mit dem Hoch, dass man das Spiel gegen die Eintracht in der Nachspielzeit noch drehen konnte in der Vorwoche. Und es sah auch lange Zeit bei Leipzig gut aus, denn Freiburg führte. Also generell war die Anfangsphase eher so, dass es Chancen für Freiburg gab. Axtmann und Völmli haben zweimal Elvira Herzog zu Paraden gezwungen. Insgesamt hat Leipzig nur 5 Abschlüsse in der ersten Hälfte und deswegen ist es auch nicht so verwunderlich, dass dann der SC Freiburg auch das einzige Tor erzielt dieser ersten Hälfte. In der 43. Minute faustet Herzog eine Ecke von Gudow aus dem Strafraum. Aber vor dem Strafraum fällt Leipzig komplett der Zugriff. Marlene Müller lässt sich sehr einfach wegschieben. Die wird quasi geblockt. Und deshalb kann Lisa Kahl den Ball einmal aufspringen lassen und dann mit einem technisch wunderbaren Schuss super zum 1-0 treffen. Aber eigentlich darf dieser Treffer nicht passieren. Da musst du mit allem, was du hast, gegenschieben. Wissen aber die Leipzigerin, denke ich, auch. Dann trifft Jelly Hipp bei einer sehr guten Chance im Strafraum den Ball nicht richtig. Das hätte das 1-1 sein können. Und Freiburg vergibt jetzt Chancen aufs 2-0. Völmli grätscht mal knapp am Ball vorbei, vergibt auch in der 74. Minute die Chance aufs 2-0. Und dann beginnt die Schlussphase. Und diesmal ist es das gegnerische Team des SC Freiburg, das hier wirklich am Drucker ist. Also Asker ist dort hier, leitet eigentlich so ein bisschen die Schlussoffensive ein. Ironischerweise, indem sie auf den Querpass verzichtet, der vielleicht sicherer das Tor bedeutet hätte, aber es ist insofern nicht schlimm, weil in der 92. Minute dann doch der Ausgleich fällt. Vanessa Fudala bekommt den Ball im rechten Flügel und legt ihn eigentlich zu ungenau auf Gio Hoffmann, aber Borggräfe kann den Ball nicht festhalten und so schiebt ihn Hoffmann zum Ausgleich ein und hinten raus kann sich Freiburg gar nicht mehr befreien, schlägt jeden Ball nur noch lang, verursacht damit unter anderem den Einwurf, der zu einer Riesenchance von Kadowaki und Asker ist dort hier führt. Also erst Asker ist dort hier und dann nach der Ecke Kadowaki. Also am Ende muss Freiburg sogar dankbar sein, dass man hier noch mit einem Pünktchen mitgeht und Leipzig dieses Spiel nicht noch hätte drehen können. Frank, es tut mir leid, dass ich diese Frankfurt-Niederlage jetzt schon zweimal mit einfließen lassen müsste. Aber dieses Spiel macht es einem ja auch unmöglich, nicht die Parallelen zu sehen. In der Vorwoche dreht es Freiburg und in dem Spiel fangen die so an zu wackeln hinten raus. Also was waren deine Gedanken? War das am Ende noch ein gerechtfertigtes Unentschieden?
Also erstens mal, dir verzeihe ich ja relativ vieles, was das angeht. Abgesehen davon habe ich es selbst auch schon mit angebracht. Und der Stachel sitzt nicht ganz so tief, wenn du an dem Wochenende gewonnen hast. Insofern ist das alles okay. Ich fand, Leipzig hat eigentlich sehr beherzt begonnen. Also sie haben schon erstmal die Richtung angegeben bei dem Spiel. Ich fand, dass Tor von Freiburg dann zum Ende der ersten Halbzeit hat sich nicht wirklich angedeutet. Ja, die waren dann irgendwie besser im Spiel, so ab der 25., 30. Minute. Da haben sie sich dann auch mehr Chancen erarbeitet. Ansonsten haben die beiden sich ja wirklich sehr, sehr stark neutralisiert im Mittelfeld. Ich fand das insgesamt ein extrem ereignisloses Spiel in der ersten Halbzeit. Weswegen dieser Treffer für Freiburg kam ja schon ein bisschen überraschend. Der war sehr schön rausgespielt, überhaupt keine Frage. Das Tor war sensationell. Aber letzten Endes hat das Spiel in der ersten Halbzeit nicht viel hergegeben. Ich finde, in der zweiten war deutlich mehr Feuer drin. Von beiden Seiten. Ich fand auch Leipzig dann nicht ganz so dominant wie in der ersten Hälfte. Ich hatte eigentlich sogar mehr Spielanteile bei Freiburg gesehen in der zweiten Halbzeit. Und die Statistiken sind extrem ausgeglichen auch. Nur Leipzig hat nochmal einen richtigen Gang zugelegt. Und ja, Freiburg kann froh sein, dass sie nicht noch das 2:1 gekriegt haben am Ende. Dann hätten sie genau das umgekehrte Spiel gesehen, wie es in der Woche zuvor gewesen ist. Also Leipzig, muss ich schon sagen, hätte das auch fast verdient gehabt. Ich finde, die haben insgesamt das bessere Spiel gezeigt.
Ja, also ich muss sagen, ich finde, in Summe ist es schon ein gerechtes Unentschieden, denn in der Phase vor der Schlussoffensive hatte nur Freiburg Chancen, weil Leipzig hatte viel den Ball und Leipzig spielt auch relativ gefällig ins Angriffsdrittel. Mhm. Das, was ich ganz lange kritisiert habe und was mich ehrlich gesagt auch in diesem Spiel manchmal so ein bisschen genervt hat, war, also jeder Abstoß wird kurz ausgeführt, du wartest, bis du angelaufen wirst und dann versuchst du, zack, 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 dich durchs Mittelfeld nach vorne zu spielen. Das funktioniert aber schon viel besser als in der Hinrunde. In der Hinrunde haben sie so oft da den Ball verloren. Ich dachte mir, wofür dieser Aufwand für diesen Ballverlust? Sie kommen jetzt besser ins Angriffsdrittel, aber dann war da Schluss, weil da Freiburg gut verteidigt hat. Und in der Phase, also Freiburg muss eigentlich das 2:0 machen oder hat sehr gute Chancen aus 2:0.
Haben auch zwei Gelegenheiten dafür, die eigentlich sehr gut gewesen sind. Und ich kann das sogar an einer Aktion festmachen, warum Freiburg dann, warum es ein ausgeglicheneres Spiel war. Freiburg, wie gesagt, fand ich in der ersten Halbzeit, fand nicht so viel statt. Die hatten deutlich mehr Spielanteile in der zweiten. Die Einwechslung von Zika hat einen riesen Unterschied gemacht. Als die in der 56. eingewechselt worden ist, gab es direkt Chancen. Die bringt immer offensive Impulse. Da ist immer Zug nach vorne dann plötzlich da und die spielt einfach einen guten Ball, die spielt eine herausragende Saison, das war ein Riesenunterschied. Und umso mehr verstehe ich aber nicht, warum ab der 80. Minute im Grunde Leipzig nur noch gespielt hat. Ich verstehe halt einfach nicht, wenn du gefühlt 35 Minuten das Heft auch gut mit in der Hand hast bei Freiburg und dann noch eine Zickei kommt. Ja, war krank die ganze Woche, aber irgendwie hat man anscheinend gedacht, eine halbe Stunde wird's gehen. Dass man sich dann plötzlich ab der 80. so abschneidet und Leipzig nach vorne kommt. Also deswegen, ja, es war wahrscheinlich am Ende, weil die Spielanteile und auch die Statistiken sehr ausgeglichen sind, verdient es 1:1, aber Leipzig hatte es auch auf dem Fuß in der Schlussphase nochmal.
Ja, das stimmt. Weil, also interessanterweise beide guten Phasen von sowohl Freiburg als auch Leipzig, die fallen mit gutem Gegenpressing zusammen. Also gerade Ende der ersten Hälfte war Freiburg da richtig gut und in der Schlussphase logischerweise Leipzig. Freiburg fehlt da, glaube ich, auch die Spielerin, die es mal schafft, sich konstruktiv zu befreien. Also mit Hasrek Kaikçi hätte das vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Die hätte vielleicht den einen oder anderen Ball mal kurz festgemacht, irgendwie einen Einwurf für Freiburg rausgeholt, dass man mal alle rausschieben kann. Aber wie gesagt, sie haben am Ende den Ball auch zum Teil unnötig ins Ausgeschossen und so noch Einwürfe verursacht. Also sie haben so ein bisschen den Kopf verloren, ohne dass es jetzt schlimm wäre. Also es war ein Spiel auf gutem Niveau von beiden Seiten. Und ich glaube, beide können dann auch gute Dinge davon mitnehmen. Was auf jeden Fall wir mitnehmen können vom Nachgang dieses Spiels ist, dass Theresa Merck nicht mehr Trainerin sein wird beim SC Freiburg in der nächsten Saison. Das wurde nach diesem Spiel bekannt. Da würde mich mal noch kurz eure Meinung zu interessieren. Frank, du darfst gerne mal beginnen. Was waren deine Gedanken, als du das gehört hast?
Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, warum. Weil ich finde, Freiburg spielt schon eine sehr gute Saison. Die haben letztes Jahr sind sie ein bisschen eingeknickt, aber auch die Saison davor war Freiburg schon immer wirklich ein Gegner, mit dem du rechnen musstest, die ein starkes Offensivspiel gehabt haben. Ich finde das Trainerkarussell insgesamt nicht 100% nachvollziehbar für mich, aber ich glaube, ich habe auch nicht so viel Einblick wie Oscar. Vielleicht hast du eine gute Erklärung.
Ich war auch maximal überrascht, um ehrlich zu sein. Ich finde, die haben das richtig toll hinbekommen beim SC Freiburg. Ja. Schneck, der da in der Elternzeit von Theresa Merck super übernommen hat. Jetzt ins zweite Glied wieder. Er als Co-Trainer, sie als Chefin. Also hat uns auch sehr überrascht. Habe ich mit Martin auch schon ausgetauscht und mit K. Also das ist schon überraschend jetzt, wo man denkt, hey, da wird richtig gut was aufgebaut. Theresa Merck hat da auch eine Handschrift, die sie dem Team schon verliehen hat. Da fehlen mir die Insights jetzt, muss ich gestehen. Hat mich auch sehr überrascht, dass sie jetzt vom Bord geht.
Also man kann da nur spekulieren, weil das, was der SC Freiburg dazu offiziell gesagt hat und auch Theresa Merck, das hilft einem nicht weiter, weil das ist so, man sagt dann so, ja, wir danken für die Zusammenarbeit und war alles ganz toll und in vertrauensvollen Gesprächen haben wir uns geeinigt und so weiter und so fort. Und das Einzige, was quasi bei mir hängen geblieben ist aus der offiziellen Pressemitteilung, war der Satz von Birgit Bauer-Schick, die ja eben Bereichsleiterin für die Frauen beim SC ist. Sie hat gesagt, wir haben gemeinsame Erfolge gefeiert, bla bla bla. Nicht böse gemeint, aber der wichtige Punkt ist für mich, wir hatten aber auch sportlich herausfordernde Phasen. Und direkt danach kommt dann in gemeinsamen Gesprächen, haben wir entschieden das. Und wie gesagt, reine Spekulation, ich weiß gar nichts und das ist aber nur jetzt meine Interpretation. Ich glaube, diese Rückrunde in der letzten Saison, die war ja richtig, richtig schlecht. Wir haben es oft genug thematisiert und es hat gar nichts mehr funktioniert für den SC Freiburg. Und vielleicht hätte es da auch schon den Gedanken gegeben, sich zu trennen und dann, das ist überhaupt nicht böse gemeint oder sonst wie, aber dann kam eine Schwangerschaft dazwischen. Und dann willst du ja auch, du willst Sicherheit bieten, du willst auch ein Beispiel bieten und sie haben das mustergültig gemacht. Und es kann auch sein, dass es jetzt komplett Banane ist, dann tut es mir leid, dass ich das quasi so interpretiere. Aber vielleicht könnte das erklären, vielleicht hatte man da schon Zweifel und vielleicht hat man es auch aus anderen Gründen, es muss auch nicht mit der Schwangerschaft zusammenhängen. Vielleicht wollte man es auch einfach nochmal in der neuen Saison probieren. Aber ich glaube, die Gründe für die Entlassung, die liegen wahrscheinlich eher in der letzten Saison als in den wenigen Spielen, die man jetzt gesehen hat, weil von den Ergebnissen her war das noch völlig in Ordnung. Und es war eher so eine Regression zur Mitte. Die Hinrunde war viel, viel besser, als sie eigentlich hätte sein dürfen von den Leistungen, die man gezeigt hat. Da ist alles in Richtung SC Freiburg gefallen. Also ich würde es mir daher erklären. Es kann aber auch natürlich ganz viele andere Gründe geben. Aber es war so mein Gedanke.
Wobei ich finde, dass man bei Freiburg auch den Weggang von Shakira Martinez schon deutlich auch merkt. Also ich fand die zusammen mit Zikai, das war einfach eine Offensivpower, die auch in der Hinrunde eben viel ausgemacht hat und die ist jetzt nicht mehr da. Also dass das nicht nahtlos vorbeigeht, kann ich als Frankfurter mit Kenntnis über Shakira Martinez mit Sicherheit sagen, das ist auch ein Faktor. Aber wir wissen ja offen gesprochen, zumindest habe ich das jetzt so nicht rausgelesen, von wem die Entscheidung getroffen worden ist. Ob das auch vielleicht ein Stück weit dann von ihr gewesen ist, dass sie gesagt hat, okay, möchte ich so nicht weitermachen. Wäre jetzt pure Spekulation. Von daher kann man jetzt erstmal nur so hinnehmen.
Absolut richtiger Punkt. Ich habe es quasi gerade aus Vereinsseite argumentiert. Genauso gut kann es sein, dass Theresa Merck gesagt hat, ich möchte nicht, dass mir so ein Martinez-Ding nochmal passiert, auch wenn da natürlich, es war eine Laie und so weiter und so fort, aber quasi ein Beispiel. Und dass man vielleicht dann sagt, ach, Cora Sikai, ich meine, wir alle erwarten, dass sie in der nächsten Saison woanders spielt und ich denke, wir alle erwarten, dass sie in einem grünen Trikot spielt. Das kann ja auch was sein, dass dann Theresa Merck gesagt hat, wie ersetzen wir sie denn? Was sind denn eure Pläne? Und vielleicht hat dann der SC Freiburg gesagt, na, wir machen das aus dem Nachwuchs, so wie immer. Und Theresa Merck hat gesagt, ja, aber dann komme ich hier nie von der Stelle. Also das ist schon auch richtig.
Ich finde halt, wenn du so ein Spiel drehst wie gegen die Eintracht, da gewinnst du noch 3-2, Riesen-Euphorie, tolle Stimmung einfach da im Dreisamstadion.
Klar.
Solche Momente, deswegen bin ich auch ein bisschen da überrascht, perplex, dass da einfach, obwohl große Namen vielleicht da nicht da sind, weggehen. Eileen Kempel hat auch viel mehr drauf. Da könnte man auch weiter mutmaßen. Nicht jede Spielerin wird automatisch besser oder hat Theresa Merck besser gemacht. Manche haben vielleicht eine leichte Ladehemmung, wenn man das sagen darf, bei ihr jetzt. Aber Namen hin oder her, dann gewinnst du das auch mit guten Wechseln von Theresa Merck und Nico Schneck noch 3-2. So ein Spiel, da gehst du aber aus meiner Sicht nicht davon aus, dass wenige Tage später gesagt wird, oh, ich gehe dann mal oder beziehungsweise sie wird dann gegangen. Ja, müssen wir spekulieren. Vielleicht stellt sich noch heraus, woran es lag oder was da die wahren Hintergründe sind.
Schauen wir mal. Die Nachfolge ist noch nicht bekannt gegeben. Wir haben ganz schön viele TrainerInnen-Vakanzen gerade in der Liga. Da sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Für Freiburg ist die Saison definitiv aber ein Erfolg. 33 Punkte jetzt nach 18 Spieltagen und die ungeschlagene Serie hält ja auch an. Also man hat jetzt in den letzten 4 Spielen kein Mal verloren und 3-mal gewonnen. Es geht jetzt dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg weiter, dann zum FC Bayern. Da wird es jetzt ein bisschen schwieriger, dann nicht zu verlieren, aber das wäre dann vielleicht dahingehend auch kein Beinbruch. Für RB Leipzig wiederum ist es so, dass es dann gegen die TSG Hoffenheim geht und man spielt auch noch gegen Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Also Leipzig könnte da sogar noch ein Wörtchen mitreden, was eben das Rennen um Platz 3 und Platz 2 angeht. ohne dass ich da jetzt irgendetwas vorhersagen möchte, denn das ist sowieso sehr schwierig in dieser Liga und das beweist ja auch das letzte Spiel, über das wir sprechen wollen, denn das hat mit einem Außenseitersieg letztlich das Ausrufezeichen gesetzt, das diesen ganzen Spieltag bestimmt hat. Jena gewinnt beim ersten FC Köln und überholt damit auch Köln in der Tabelle, hat jetzt ebenso 7 Punkte, aber wir haben es ja schon oft genug thematisiert, Jena hat eine viel bessere Tordifferenz als die anderen da unten drin und deswegen liegt man eben jetzt auf Rang 10. Und wie ist dieses Tor gefallen? In der 56. Minute, da hat Jaron geschossen, der Ball wird von Wiankowska noch abgefälscht und Hoppe kann dann den Ball nicht festhalten, so kann Reuter den Abpraller reinmachen. Köln reagiert wütend und hatte, also vorher gab es schon Chancen für Köln, nachher noch mehr Chancen und tatsächlich spielt dann Köln auch in Überzahl, denn in der 67. Minute fault Geiser mit offener Sohle Achtschinska und stempelt sie und sieht dafür zurecht die zweite gelbe Karte. Über die erste könnte man vielleicht diskutieren, aber definitiv, wenn du die zweite, das Foul dazu, das ist unstrittig, das ist ein Stempeln, das muss gelb sein. Und dann ist das Gelb-Rot. Und Jena fühlt sich aber in Unterzahl relativ wohl. Köln hat erst in der Schlussphase nochmal Chancen. Agres trifft in der 96. Minute nach einer Ecke nur das Außennetz. Die 6-minütige Nachspielzeit wird dann zu fast 9 Minuten Nachspielzeit. Aber dann ist tatsächlich Schluss. Und Jena hat dieses Spiel gewonnen. Und Köln wiederum echte Probleme, was eben das Toreschießen angeht. Oskar, das war auch so ein bisschen dann der Tenor danach, dass Selina Degen unter anderem, die ja wieder zurückgekehrt ist, gesagt hat, ja, wir müssen konsequenter sein. Wir müssen konsequenter im Verteidigen sein, dann fällt dieses Gegentor nicht. Und wir müssen aber auch vor allem konsequenter im Torabschluss sein, dann schießen wir endlich mal wieder Tore. Ist das auch für dich die Quintessenz aus diesem Spiel? Oder gibt es auch noch andere Themen?
Ja, also ich fände natürlich auch eine Quintessenz, allerdings auch überraschend und schön zu sehen, dass Jena sich jetzt nicht nur hinten reingestellt hat oder irgendwie zu sehr aus der Defensive kam. Ich finde, die haben gut mitgespielt, wo es immer heißt, die haben so ein super Umschaltspiel, aber sie hatten eben auch selber das Spiel offen gestaltet hier und da. Und nächste Geschichte natürlich, dass eine 19-Jährige mit Reuter dann ihr erstes Bundesliga-Tor macht. Super Timing, würde ich sagen, in so einem extrem wichtigen Spiel. Da war es natürlich Wahnsinn. Britta Karlsson hat da auch vielleicht hier und da eine ganz gute Handschrift auch schon reinbekommen. Schnell, ging gleich super los, als sie für die Rückrunde kam und gegen den VfL Wolfsburg da 0-0 geschafft hat. Aber dieses hinten 0 war schon mal gut, aber sie schießen einfach kein Tor. Ein einziges Tor bei einem 1-5, ich glaube, gegen Hoffenheim. Ansonsten kein einziger Treffer unter Britta Karlsson. Also da drückt so extrem der Schuh. Und großes Rätsel für mich weiterhin ist Niki Biller. Die hat ja schon mal in der Vergangenheit, aber ewiges Thema, die Liga kurz und klein geschossen und Fußballerin des Jahres und so weiter. Trifft einfach nicht da die Hütte. Und das muss man sagen, da gibt's auch nicht die eine Spielerin, die da wirklich echte Torgefahr ausstrahlt. Also Dora Zeller fällt mir ein. Ansonsten Leimenstoll eher nicht. Sima auch viel Luft noch in Sachen Torgefahr nach oben. Da brauchen sie eine, die knipst und können echt froh sein wahrscheinlich, dass Turbine Potsdam einfach ja so extrem wenig Punkte sammelt, dass sie da nicht komplett reinrutschen werden. Letzter Spieltag Köln gegen Potsdam, wäre es gewesen.
Das wäre es
große Showdown.
Und könnte natürlich noch so kommen. Also sollte Potsdam jetzt gegen Jena gewinnen, dann hast du genau das Ding. Dann sind es 3 Punkte Abstand, da wird es trotzdem sehr schwierig, aber also man muss sich ein bisschen auf dem Fenster leben, ich gebe es zu, aber es ist auf jeden Fall eine Verschärfung der Situation und vor allem ja auch, du hoffst auf den Befreiungsschlag. Du siehst diese Bilanz, du siehst dann, wer als Gegner kommt und weißt, okay, wenn wir punkten, dann müssen wir hier punkten. Denn bisher hat Köln seine Punkte geholt eben. Gegen Potsdam gab es den einzigen Sieg, gegen Jena gab es in der Hinrunde noch ein Unentschieden. Das war schon so, dass man da aber eher unglücklich unentschieden gespielt hat. Das war dieses 2-2, wo man eigentlich sehr gut im Spiel war und dann bisschen aus dem Tritt herauskommt. Und dann kommt eben dieses Spiel, wobei man ja auch sagen muss, ich weiß nicht, Frank, wie da deine Meinung zu ist. Also es stimmt ja aber auch, dass Köln das Gros der Chancen hatte. Also die Statistiken sprechen dann klar für Köln. Die Schüsse waren 29-9 und 13-2, die aufs Tor gegangen sind. Expected Goals irgendwie bei 2,6-0,8. Also das ist ja auch nicht komplett falsch, aber ich weiß nicht, also ist das denn vielleicht dann doch in dem Spiel dann doch Pech gewesen?
Also wenn du bei 29 Schüssen keinen einzigen reinmachst, glaube ich, ist Pech einfach nicht der Begriff, den ich dafür wählen würde. Da muss schon auch ein bisschen Unvermögen mit dabei sein, weil anders lässt sich das kaum erklären. Insbesondere, weil du ja Zeller gehabt hast, die gefühlt auf dem ganzen Platz unterwegs war. Die war ständig in irgendeiner Form beteiligt an den Kölner Angriffen. Und sie kriegen das Ding nicht rein. Die haben auch in der Schlussphase ja eine Chance nach der anderen gehabt, permanent angerannt. Und Jena hat einfach sehr bissig mit allen Mitteln in Unterzahl verteidigt. Also das haben sie ja schon sehr beherzt gemacht. Aber man muss ganz klar sagen, wenn Köln sich schon so viele Chancen erspielt und keinen einzigen davon reinbekommt, dann hat das mit Glück nichts zu tun und auch nicht mit Pech. Hm.
Ja, und vielleicht ist es auch die Art der Chancen, die sich Köln herausspielt. Also das ist fast so ein bisschen, wie man es beim Nationalteam auch öfter hatte, dass auf dem Papier du ein Chancenplus gesehen hast und dann auch Expected Goals, die sich so aufsummiert haben zu einem Wert, der dann eigentlich völlig in Ordnung war, aber die großen Chancen fehlen. Also was mir in dem Spiel sehr aufgefallen ist, war, dass, also zum einen ist mir aufgefallen, defensives Umschalten war nicht immer gut. Das hat auch Jena manchmal so ein bisschen ins Spiel geholt. Aber sie, vor allem, dass sie eigentlich viel zu selten in die Halbräume gekommen ist. Und das lag, glaube ich, auch daran, wie Jena gespielt hat. Also Jena hat so in einem 5-2-3 verteidigt und auch relativ hoch verteidigt. Und vor allem, was Jena extrem gut gemacht hat in der ersten Hälfte, das war brutal, die waren immer gleich an der Gegenspielerin dran. Also Ballannahme, zack, hast du das Knie irgendwie hinten dran oder du hast den Fuß da. Also die hatten einfach null Zeit zu spielen. Da war Jena extrem gut eingestellt auf Köln. Und dann ist es auch wahnsinnig schwierig, da reinzuspielen. In der zweiten Hälfte hat es aber ein bisschen nachgelassen, weil das physisch auch schwer durchzuhalten und in Unterzahl dann sowieso nicht mehr. Dann hattest du auch eine Situation, da war es dann tiefer Block. Aber in der ersten Hälfte bei diesem 5-2-3, da sind logischerweise wegen der Art und Weise, wie Jena angelaufen ist, die Halbräume, die sind frei und die Flügel sind noch freier, weil du quasi links und rechts von den Sechserinnen. Und wo willst du lieber hinkommen eigentlich? In die Halbräume. Da ist es gefährlicher, denn von da kannst du nach innen ziehen, du kannst vielleicht sogar selber den Abschluss suchen und du hast Möglichkeiten, Passoptionen in beide Seiten. Wenn du vom Flügel kommst, hast du die Passoption immer nur die Linie entlang und zu einer Seite. Also sprich, versuch in die Halbräume zu kommen. Was hat Köln die ganze Zeit gemacht? Sie haben auf dem Flügel gespielt. Und zwar auch, wenn da alles frei war. Und das kann man auch noch verargumentieren. Also da gibt's auch taktische Gründe für, die okay sein können. Du kannst dann über breite Flügelpositionierung die Fünferkette auseinanderziehen und dann werden ja die Schnittstellen größer und du könntest dann Pässe hinter die Kette spielen. Aber das haben sie nicht gemacht. Und das war dann so ein taktisches Detail, wo ich glaube zu erkennen, also A, die arbeiten noch nicht so lange miteinander zusammen. Da hat Britta Karsen auf jeden Fall noch viel Arbeit zu tun. Und zumindest in diesem Spiel stand keine Spielerin auf dem Feld, die in der Lage gewesen wäre, das zu erkennen und dann auch umzusetzen mit ihren Mitspielerinnen. Wenigstens eine kann sich doch im Halbraum positionieren und wir versuchen da manchmal reinzuspielen. Weil ich glaube, da wäre quasi die Möglichkeit gewesen, viel bessere Chancen herauszuspielen, weil Jena darauf hätte reagieren müssen. Und das war eigentlich so mein Haupt-Takeaway aus diesem Spiel. Plus eben, also wenn ihr wissen wollt, wie man gut schnell an der Frau verteidigt, dann guckt euch die erste Hälfte von Jena an, vor allem die Anfangsphase. Das war so brutal einfach, wie die immer gleich eine Gegenspielerin waren. Ja.
Und den Kölnerinnen fehlt auch eine Carlotta. Entschuldige, bitte.
Ja, ich wollte nur noch ergänzen dazu. Du kannst wirklich, finde ich, Jena beim Fußballarbeiten zuschauen. Also vor dem Spiel hat im Interview auch noch der Trainer, Florian Kästner auch noch gesagt, wir sind eine Einheit geworden. Ich finde, das merkst du, da läuft die eine für die andere, die geben keinen Ball verloren. Das macht wirklich Spaß. Und es freut mich auch umso mehr für Jena, weil sie wirklich nicht viele Patronen oder wie sagt man noch schöner, nicht viele Möglichkeiten haben, im Winter nachzulegen. Dann holen sie Leonie Kreil, dann verletzt sie sich sofort, nachdem sie aber erstmal noch ein Tor macht. Also das ist natürlich denkbar bitter, aber trotzdem fangen sie das zum Beispiel sowas auch wieder im Kollektiv auf. Und deswegen schön, dass es dann auch belohnt wird.
Was ich noch sagen wollte, ist, den FC-Ladies fehlt auch ehrlich gesagt so eine Carlotta Wamser, die sie letzte Saison gehabt haben, die da viele Impulse gesetzt hat, die auch das ein oder andere Tor für die gemacht hat. Und was wir ja jetzt wieder genießen dürfen, wo sie wieder zu Hause in Frankfurt ist sozusagen, weil die halt natürlich einen unfassbaren Drang nach vorne hat, aber auch die richtige Bissigkeit nach hinten. Und die hat vor allem so eine Kondition, dass die Außenbahn, anders als wir es vorher schon mal diskutiert haben, eben locker beackern kann, den Großteil des Spiels. Und eben in beide Richtungen mal auch dann ins 1:1 geht und eben sich mal durchsetzen kann, auch mit einer gewissen Robustheit. Das hat den Kölnerinnen komplett gefehlt eigentlich. Wie gesagt, Zeller war sehr auffällig, war auch viel unterwegs, war aber auch dann leicht zu stoppen, weil irgendwie überhaupt keiner da war, der dann mit ihr interagieren konnte. Und der Rest ist quasi gesagt.
Ja, ich finde auch, dass das eigentlich so die wesentlichen Punkte gut zusammenbringt und Jena wirklich ein Positivbeispiel, wo man eine Entwicklung sehen kann. Und bei Köln muss man eben jetzt auch vorsichtig sein, jetzt nicht nur alles vom Ergebnis her zu bewerten. Man hatte die Chancen. Hätte Köln dieses Spiel mit 2:1 gewonnen, hätten wir alle drei gesagt, ja, völlig okay, waren dann letztlich doch das bessere Team. Also da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Situation nicht besonders angenehm. Und ohne dass man jetzt davon ausgehen muss, dass wirklich Potsdam diese 6-Punkte-Lücke noch schließen kann, ist es aber natürlich nicht das, was du sehen möchtest nach einem Trainerinnenwechsel. Es geht jetzt dann gegen Leverkusen, noch gegen Eintracht Frankfurt, gegen Werder Bremen und eben am letzten Spieltag, Oskar hat es angesprochen, gegen Potsdam für den FC. Und Jena kann jetzt viel, viel, viel entspannter in dieses Spiel gegen Potsdam gehen. Zu Hause nach der Länderspielpause bin ich extrem gespannt darauf. Vielleicht kann man da auch nochmal ein anderes Jena sehen, das vielleicht sich auch ein bisschen mehr noch über das Spiel mit dem Ball definiert. Sie müssen rein theoretisch nicht, aber sie können jetzt, weil sie jetzt ein Punktepolster haben, dass man vielleicht auch sogar ein bisschen unverkrampfter in dieses Spiel gehen kann. Bin ich sehr gespannt drauf, wie das sein wird. Und mindestens genauso gespannt bin ich auf eure Spieltags-Awards. Wir wollen jetzt noch klären, unsere MVP, unsere Unsung Heroine und unseren Moment des Spieltags. Oskar, wenn du magst, dann darfst du mal beginnen. Wer wäre denn deine MVP dieses 18. Spieltags?
Ja, ich finde, bei einem Viererpack führt kaum ein Weg an Lynette Bernstein vorbei. Absolute Unterschiedsspielerin. Hat ja auch 5 Jahre bei den Bayern gespielt, dann war sie bei Juve, jetzt ist sie wieder in der Bundesliga und macht richtig Spaß. Ich finde, die hat da auch, weil wir sie eben auch bei den Bayern schon verfolgen konnten in der Liga, hat auch nochmal Schritte gemacht, ne? Und dass sie da 4 Dinger macht und vielleicht sogar 5, 6 machen kann, spricht einfach für sie und sie ist auf dem besten Weg, sich da die Kanone zu sichern mit den meisten Toren in der Liga und war beeindruckend, ihre Leistung da in dem Spiel, hat das Spiel im Prinzip alleine gewonnen.
Ja, und ganz interessant, während des Spiels bei den Torjubeln dachte ich mir noch so, was ist denn da los? Also gab es da irgendwie Kritik, die ich nicht mitbekommen habe auf diese Antwort? Sie hält sich irgendwie noch so den Zeigefinger auf die Lippen nach dem 4. Treffer war es dann, glaube ich. Und da dachte ich mir, okay, also ist da irgendwas im Argen? Und dann nach dem Spiel aber im Interview total locker, total gut drauf, ja. Den Ball von allen Spielerinnen dann unterschreiben lassen und so weiter und so fort. Also das war dann nur der zwischenzeitliche Eindruck. Aber ich dachte mir schon beim 4. Treffer, irgendwas ist hier. Aber da war gar nichts. War reine Fehleinschätzung meinerseits.
Ja, aber die Geste verstanden habe ich deswegen trotzdem nicht, weil gesehen habe ich die natürlich. Und das machst du ja normalerweise nur, wenn es irgendwie Kritik von außen gibt oder sowas. Aber
vielleicht hat sie kritische Worte gehört, sozusagen, weil sie den Elfmeter halt drüber gesenzt hat, kurz zuvor. So habe ich es mir ein bisschen erklärt. Ja.
Oder sagt, halt Barca. Ja, ich habe auch überlegt, ist das jetzt eine Reaktion auf die Niederlage gegen Barca. Aber
okay.
Man weiß ja, wo sie auch nicht in der Startformation stand. Vielleicht hat es auch was damit zu tun und sagt, hey Leute, ich bin nur für die Startelf vorgesehen.
Der Fußballpsychologie-Podcast.
Ist wirklich so. Ja, wobei es heute ein bisschen so ist, der Streichholz-Podcast, wir legen überall ein Feuer bei Wolfsburg, wo es noch geht.
Und lassen es in Ruhe glimmen.
Nee. Schön lodern.
Ja. Ja, genau. Ja, deswegen setze ich auch einen Gegenpunkt, wenn du erlaubst, Max. Ja, es ist natürlich low-hanging fruits, jetzt Bernstein zu nehmen. Ich finde aber auch, die ersten 3 Bundesliga-Tore mit einem lupenreinen Hattrick nacheinander zu schießen von De La Cao, durchaus erwähnenswert, weswegen ich gesagt habe, komm, wir geben auch noch einer zweiten eine Chance und deswegen nominiere ich sie, weil ich finde, dass sie da ein super Spiel gemacht hat, dass auch einen sauberen Hattrick, der geht natürlich unter dem Bernstein-Ding ein bisschen verloren, ja. Von der erwartet man aber auch offen gesprochen ein bisschen mehr. Also ich glaube, De La Cao ist damit auch sauber angekommen, ehrlich gesagt. Und das wäre in dem Fall meine Nominierung.
Sehr schön. Und dann gehe ich nämlich auf die andere Seite des Feldes. Ihr wart jetzt bei den Stürmerinnen. Ich nominiere eine Torhüterin. Was wir beim Spiel gerade zwischen Köln und Jena so ein bisschen umschifft haben, aber ich war recht froh damit, denn dann kann ich Maria El-Sharif jetzt nochmal abfeiern, war eben ihre Leistung. Die hat 13 Paraden gehabt in diesem Spiel, dass eben Köln kein Tor erzielt hat. Das lag nicht nur an all den Dingen, die wir erzählt haben, sondern eben auch an ihr. Und sie ist ja auch stellvertretend dafür, wie du eben mit einem zum einen unorthodoxen Ansatz, also es ist ja immer noch so, dass sie sich abwechseln, Jasmin Janning und sie, und aber auch mit einem guten Transfer dich in der Liga halten kannst. Also ganz, ganz tolle Leistung von ihr. Wie gesagt, 13 Paraden ist jetzt wirklich auch ein Wert, den man nicht immer sieht. Deswegen meine MVP dieses Spieltags, denn ohne sie wäre das Spiel vielleicht ein bisschen anders verlaufen. Dann kommen wir doch zu den Spielerinnen, die wir hier besingen wollen, weil es noch nicht genügend geschehen ist. Oskar, wer ist da auf deinem Zettel?
Also ich finde schon, dass man sie besonders hervorheben muss. Melina Reuter, die mit gerade mal 19 Jahren unfassbar wichtiges Tor macht und so auch den ersten Sieg in der Saison für Jena eingetütet hat, entscheidend das goldene Tor gemacht und ja, damit wohl auch den Klassenerhalt sichert. Das nächste Spiel ist durchaus spannend gegen Potsdam, aber Melina Reuter in so jungen Jahren so ein wichtiges Tor im entscheidenden Moment da zu sein, ja, kriegt sie für mich diesen Award. Mhm.
Zu Recht, kann ich gut nachvollziehen. Und trotzdem habe ich eine Spielerin genommen, die im prallen Fußballerinnenleben steht und die ich vorhin zumindest mal kurz erwähnt habe. Für mich ist es Clara Bühl, weil die völlig unauffällig das komplette Spiel quasi in der Hand gehabt hat bei den Bayern. Weil sie erstens mal ein bockstarkes Tor macht. Aus dem Winkel möchtest du erstmal so einen Strahl absondern, dass der dann auch problemlos durchgeht zum 1-0. Das war ja schon mal so ein bisschen der Dosenöffner im Bayern-Spiel nach der Klatsche. Und die war auf allen Seiten unterwegs, noch ein Assist dabei. Also da muss man ganz klar sagen, die hat das Bayern-Spiel definitiv für mich positiv gestaltet, ohne da zu sehr herauszustechen. Aber das wäre anders ausgegangen, wenn sie nicht auf dem Platz gestanden hätte. Deswegen ist sie meine Nominierung. Mhm.
Sehr, sehr schöne Wahl. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich Marleen Schimmer nehme wegen ihrer Verletzung. Das ist natürlich ein großes Fragezeichen. Das haben wir vorhin nämlich gar nicht angesprochen im Leipzig-Segment. Aber tatsächlich hat mir der andere Flügel mit Müller auf der Seite noch ein bisschen besser gefallen. Deswegen ist sie meine Unsung Heroine. Wir haben es vorhin gar nicht besprochen, aber die hat wirklich, also dieses Duell zwischen Lisa Karl und ihr, ich habe es sehr gerne angeguckt, war eine sehr gute Leistung. Und dass Leipzig in diesem Spiel drin war, obwohl man eine ganze Phase lang keine Torchancen hatte. Das hatte, glaube ich, auch mit ihr zu tun. Und die hat sehr, sehr viel laufen müssen. Wir haben ja keine Laufstatistiken leider zur Liga, aber ich würde vermuten, dass sie da sehr weit vorne wäre, wenn wir einen Blick hätten. Also deswegen meine Unsung Heroine. Und damit fehlen noch unsere Momente des Spieltags. Oskar, was ist dein Moment des Spieltags?
Jetzt bin ich gespannt.
Du hast jetzt sich das Frank schon drei Stunden
vorher schon angeteasert für Frank.
Im Vorgespräch schon sehr unheilsschwanger angeteasert. Ich bin jetzt sehr gespannt, was da kommt.
Ja, wenn wir jetzt sozusagen schon die Heldinnen besprochen haben, habe ich auch noch zwei Helden, die meinen Moment des Spieltags betreffen, und zwar die beiden Pressesprecher, und zwar vom VfL Wolfsburg und von der SGS Essen, also Dirk Zillis und Dominik Oberholz. Die haben die Interviews geführt vor dem Spiel und nach dem Spiel. Eigentlich stellt ja der DFB da die Interviewer, aber die waren einfach nicht da, sind einfach nicht erschienen. Und natürlich auch wieder so ein Thema, da müssen wir drüber reden gerne. Aber
also die waren
dann wurden sie
da. Also
ja,
du hast das Spiel
also die sollten, ich habe es kommentiert.
Wie hast du es erfahren, und dass die nicht da sind?
Da haben wir natürlich einen sehr guten Austausch. Also ich mit dem Regisseur unter anderem. Und er meinte eben, dann haben sie angefragt, weil die einfach nicht vor Ort waren. Der DFB stellt da eben die Interviewer zur Verfügung. Und das ist ja die große Frage. Wie kann es überhaupt so weit kommen, dass dann die nicht vor Ort sind? Und dann haben wir natürlich pragmatisch eine Lösung gesucht und sehr, sehr gut. Vom Lino, vom Regisseur, der dann einfach direkt mal unkompliziert die Pressesprecher gefragt hatte, und sowohl Dirk Zillis als auch Dominik Oberholz haben dann gesagt, ja klar, mach mal, und super, wirklich erstklassige Leistung, Top-Fragen, richtig, richtig schön war es, diese Interviews zu verfolgen vor dem Spiel, aber das ist eben für mich auch ein bisschen schockierend gewesen, nach dem Spiel mussten sie es immer noch, oder wurden sie immer noch gebeten, dass sie es machen, weil eben immer noch nicht da entsprechendes Personal vor Ort war. und richtig gut. Aber ich muss auch sagen, verstehe ich auch, dass man das mal vielleicht macht und es ist vielleicht auch mal ganz nett. Aber das geht natürlich nicht, dass einfach da nicht die entsprechenden Menschen mit Mikro vor Ort sind. Aber toll eingesprungen. Deswegen mein Moment des Spieltags. Die beiden Helden sozusagen, die Pressesprecher von Wolfsburg und von Essen.
Also ich halte mich jetzt zurück, um jetzt nicht wieder eine halbe Stunde zu reden. Aber ich finde das so krass. Und also da gibt es so viele Ebenen dazu. Und ja, die haben das gut gemacht und auch, ja gut, man ist ja in so Feed-Interviews sowieso nicht so kritisch, aber grundsätzlich darf das natürlich eigentlich nicht jemand machen, der dem eigenen Verein anhängt. Wahrscheinlich hat es dem Bärenstein-Interview sogar gut getan, weil man hat deutlich gemerkt, wie sie sich eigentlich mit ihm unterhalten hat. Er sagt, er hätte ja eigentlich auch 7 Tore machen können. Sie so, was, 7? Nee, komm, jetzt eigentlich, also 5, 6 hätte ich vielleicht machen können. Also irgendwie war das schon auch sehr sympathisch. Aber ich will schon kurz festhalten, was an diesem Spieltag passiert ist und ich lasse es einfach unkommentiert, weil ich glaube, die Hörerinnen und Hörer können sich ihr eigenes Bild machen. Also, die Interviewenden vom DFB tauchen nicht auf bei diesem Spiel, deswegen müssen die Pressesprecher einspringen. Beim Spiel Köln gegen Jena haben wir eine Interviewerin, überhaupt nichts gegen sie persönlich, aber deutlich zu merken, sie hatte 4 vorbereitete Fragen und diese 4 Fragen hat sie gestellt ohne Nachfrage. Celine Degen sagt, ja, wir müssen ein paar Dinge verändern. Die logische Nachfrage, was wollen Sie denn verändern, fehlt, weil auf Ihrem Zettel stand als nächstes, was sind die Erkenntnisse, die Sie von diesem Spiel ins nächste Spiel mitnehmen, und die Frage hat sie gestellt und die identische Frage hat sie allen anderen Interviewpartnerinnen auch gestellt. Wie gesagt, es geht überhaupt nichts gegen die Person, aber es wirkt nicht professionell, es tut mir leid. Oder zumindest nicht optimal. Also es ist auch nicht unprofessionell. Das will ich damit nicht sagen. So, das ist auch noch an diesem Spieltag passiert. Und dann haben wir noch Bayern als Krönung auf der Torte, wo jemand einen Heizlüfter einsteckt auf der Pressetribüne und die Kommentatoren auf den übertragenen Sendern für ein paar Minuten nicht zu hören sind.
War das jetzt der Vorgriff auf deinen Moment des Spieltags etwa?
Nee.
Okay, dann würde ich meinen noch mal kurz einflechten. Ich würde natürlich gerne den Slalomlauf von Niki Anyomi nominieren, muss dem aber Raum geben, weil ich das Krachertor von Karl bei Raba gegen Freiburg einfach so sensationell gut fand. Dem gebe ich da in dem Moment den Vorzug. Das war schon ein sehr besonderes Tor und auch ein sehr besonderer Moment.
Ja, das war wirklich ein schöner Treffer und das ist schön, weil das lässt mir nämlich die Möglichkeit, dass ich jetzt tatsächlich dann ein Nicht-Tor als meinen Moment des Spieltags nominieren kann. Ich empfand diese Schlussphase von Köln gegen Jena als wirklich sehr, sehr dramatisch und ich will gar nicht wissen, wie sich das auf der Bank angefühlt hat, als diese 6 Minuten Nachspielzeit, völlig zu Recht übrigens, weil es gab noch ein paar Unterbrechungen in der Nachspielzeit, zu 9 Minuten Nachspielzeit wurden und du weißt ja auch nicht, wie lange jetzt die Nachspielzeit schon läuft und dann den Abpfiff zu erleben und die Freude von Jena, das war schon was Besonderes. Deswegen der Abpfiff in Köln aus Sicht von Jena logischerweise ist mein Moment des Spieltags. Wenn ich Marketing machen würde für den DFB, würde ich davon Slow Motions machen und würde sagen, dafür spielen wir Fußball. Das gibt's nur in der Bundesliga. Also mein Moment dieses Spieltags.
Ich kann dir sagen, ich habe dem Fanbetreuer von Jena, dem Andreas, habe ich hinterher direkt auch eine Nachricht geschrieben und habe ihn zu dem Sieg gratuliert. Und er hat sehr, sehr euphorisch zurückgeschrieben. Den möchte ich an dieser Stelle, wenn du das schon zu dem Spieltagsmoment machst, auch herzlich grüßen. Die sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr beseelt auf der Heimreise gewesen.
Das hoffe ich. Und wenn er den Rasenfunk hören würde, würde es mich natürlich sehr freuen.
Ja, ich werde es mal nachforschen. Vielleicht spätestens jetzt, wenn ich ihm anteasere, dass er vorkommt.
Ja, sehr
mit
gut.
Etwas Geduld.
Das wäre nicht den ersten, in dem wir über diese Art und Weise in den Rasenfunk reinluren. Fast schon.
Ziehen sie alle rein.
Ja, genau. Wir haben dich übrigens erwähnt. Und dann ist es irgendwann in einem Rand bei Minute 37. Und dafür hat man sich... Ja, eigentlich ist das das Beste. Sag ihm auf gar keinen Fall, dass es am Ende der Sendung kommt.
Nein,
dann hat er
nicht,
ja schon über 2 Stunden
129.
Denkst du die ganze Zeit, wann kommt es denn irgendwann? Jetzt reden die immer noch über Wolfsburg.
Ja, genau. Verdammt.
Was will der Mann? Heizstrahler? Naja.
Ja, die haben jetzt 3 Punkte geholt. Das muss er aushalten.
Ja, das wird das richtig auch aushalten. Also Grüße unbekannterweise. Ihr zwei, das hat große Freude gemacht, mit euch auch so ausführlich zu sprechen. Danke, dass ihr euch auch darauf eingelassen habt, auch dass wir wirklich die weitesten Bögen gefahren sind, manchmal zwischen den Spielen und von Spiel zu Spiel. Ganz herzlichen Dank an Frank Rosenseidel. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen und dich hören kann. Danke dir, lieber Frank.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Es war wie immer ein Fest, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
aber wirklich. Und das lag natürlich auch vor allem an Oskar Heiler, ganz fantastischer Gast, wie immer. Oskar, wir haben jetzt endlich mal miteinander sprechen können. Beim Lyon-Spiel war irgendwie nicht so viel Zeit. Ich musste dann direkt in die Mixzone. Du hattest auch anderweitig zu tun. Aber schön, dass du hier warst. Und dich kann man ja auch jetzt hören im Drei-Ecken-Ein-Elfer-Podcast. Danke dir.
Ja, danke auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch im Detail über so viele tolle Themen zu reden. Und ja, genau, freue mich schon auf die nächsten Sendungen.
Ja, da werden definitiv noch einige kommen. Und warum ist es möglich, dass es noch weitere Sendungen gibt? Wegen euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Bitte aufs neue Konto überweisen. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Eintracht Laie, bei Johannes, bei Knaller aus dem Wedding, bei Fabian, bei The Butcher und bei Denkerbank. Rasenfunk.de, da gibt es alle Informationen. Und wenn ihr Feedback habt, dann gebt uns das doch gerne unter mitmachen.rasenfunk.de, findet ihr unser Forum. Und abonniert doch auch sehr gerne die anderen vier Feeds des Rasenfunks. Wir sprechen auch über die Bundesliga der Männer, über die Nationalteams. Da kommen jetzt ja noch Länderspiele der Deutschen. Das Tribünengespräch ist unser zeitloses Format. Und in der Ligatour sprechen wir über europäischen und Zweitligafußball. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.